denke, es ist schon an der Zeit, den Lauschern mal zu sagen, wie das hier so vor so einer Podcast-Abnahme abläuft. Originalton Florian Schmidt-Sommerfeld. Hast du etwa letztes Mal gesagt, der O'Sullivan wird Weltmeister? Du bist so ein Arschloch.
Nee. In so einem bösen Ton habe ich es nicht gesagt. Ja,
Moment. Hast du gesagt, du bist so ein Arschloch oder hast du es nicht gesagt?
Ja, das.
Und das ist deine aufbrausende Art, die dir heute in dieser Ausgabe des Podcasts wirst du heute übrigens, was Umgang mit anderen Meinungen betrifft, jetzt, wirst du Moment. Filetiert heute übrigens. Okay, filetiert.
Meine Messer sind gewetzt, ich filetiere gerne zurück. Ab 12 Uhr wird zurückfiletiert.
Wie ab 12?
Sagt man doch so, ab irgendwann wird zurückgeschossen.
Du hast doch jetzt nicht ernsthaft eine Analogie zum Zweiten Weltkrieg, dass... Leute, Hashtag Schmiso kriegsüchtig.
Das ist doch genau deine Ära.
Ich sag's dir, wie es ist, Schmiso. Heute wirst du zeigen müssen, ob du ein Großer bist.
Oh Gott. Ich habe aber auch im gleichen Atemzug gesagt, wie kannst du mir das antun?
Das stimmt.
Denn ich als Kind des späten 90er, Anfang 2000er Snooker bin natürlich wie kein anderer immer noch von Ronnie O'Sullivan verzaubert. Ich glaube, alle, die in meinem Alter sind, oder viele, hat er zum Snooker gebracht. Egal, wir wollen gar nicht vorwegreifen.
Also die aus meiner Generation, die sich intensiv, so wie ich, mit Snooker beschäftigen, das ist natürlich Henry mit 7 Titeln. Der Rekordweltmeister ist natürlich... ganz weit vorne. Und man muss ja sagen, dass Ronnie O'Sullivan...
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also natürlich hat Stephen Henry eine neue Ära geprägt.
In den 90er Jahren.
Aber das wären eher Leute wie wahrscheinlich Steve Davis, Jimmy White, so die Generation noch eins davor.
Ja, was damit?
Ja, die müssten eher prägend für dich sein, wenn du Snooker-Fan wärst.
Nein, ich bin in den 90er Jahren zum Snooker gestoßen und habe mich von da an intensiv damit beschäftigt. Und da war Henry natürlich eine ganz große Nummer. Wie ich auch vermute, dass Trump durchaus das Zeug hat, der überragende Mann der kommenden 5 bis 10 Jahre zu werden. Dieser Trump aber wiederum hat längst begriffen, auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird jemand wie Ronnie O'Sullivan, obwohl er ohne Titel... in dieser Saison geblieben ist. 5 Finals, alle 5 verloren. Er traut ihm das trotzdem noch zu. Ronnie Sullivan seinerseits sagt allerdings, für mich ist das eigentlich nur noch Hobby. Ich möchte einfach meine Sportart voranbringen.
Ja,
sei es als Analytiker oder TV-Kommentator. Ich habe meine Ära als Spieler erfolgreich gehabt. Ich werde auch noch lange weiterspielen. Ich glaube, ich kann auch noch Titel holen. Aber in der Saison 2021 die Ikone Ronnie O'Sullivan tatsächlich ohne Titel geblieben und in 5 Endspielen, die er erreicht hat, 5-mal unterlegen.
Toll. Frank, du hast ganz viel gelesen.
So.
Sehe ich schon. Das waren nämlich genau die ganzen Aussagen, die so groß durch die Medien gingen. Es ist wirklich ein Skandal.
Ja, jetzt pass auf. Und dann legen wir auch gleich los und lassen kurz Herrn Köppen zu Wort kommen. Pass auf. Ich akzeptiere das. Natürlich ist das angelesenes Wissen. Absolut. Und nachher kommen wir zu einer Sportart, da bin ich mal gespannt, da wirst du dann auch eventuell etwas haben. Und da werde ich das dann ergänzen durch Dinge, die ich persönlich erfahren habe und in persönlichen Gesprächen. Da würde ich jetzt ganz kurz noch von dir wissen, wann hast du das letzte Mal mit Ronnie O'Sullivan persönlichen Kontakt gehabt?
etwa zur gleichen Zeit wie du mit Dirk Nowitzki. Oh.
Ja, dann übrigens wieder ein Eigentor, wieder ein schweres Eigentor. Dann hast du sehr, sehr viel Zeit mit Ronnie O'Sullivan verbracht.
Nee, es ging ja nur um den letzten.
Nein, ja gut. Mein letzter Kontakt zu Dirk Nowitzki war 2015, das stimmt gar nicht. Danach habe ich nochmal eine PK. 2016. So, und dein letzter zu Ronnie O'Sullivan?
Ja, so 2019 war das, glaube ich. Kurz bevor
nicht
Corona,
eine Sekunde, so wie es deine Generation, die auftreten wie die Klugscheißer am Mikrofon, so gerne handhaben. So, und damit kommt jetzt, bevor es hier ausufert, driften wir wieder in Position. Wobei, ein, zwei Mal komme ich noch drauf zurück. Ich freue mich jetzt schon. So, Jan.
I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm. Oh,
Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Sport. Lauschangriff. Inhalt. Lauschangriff.
So.
Das könnte eine anstrengende Folge für mich werden. Ich merke schon, heute hat er warum auch immer viel Munition gelassen.
Hallo Florian, wie geht's dir denn?
Ich bin in der Tat etwas platt, deswegen mache ich mir Sorgen, ob ich heute ein adäquater Gegenspieler für dich bin. Das könnte heute sehr zu meinen Lasten gehen.
Ich kann dir direkt sagen, besser für dich wäre, wenn du im Loch bleibst.
Ja, ich glaube auch, heute muss ich mich mal zurückziehen und meinen Panzer
lassen. Das ist ja kein Gegeneinander hier, sondern das soll ja eine gegenseitige Befruchtung sein. Alles gut.
Also dafür tust du aber herzlich wenig, muss ich dir mal ehrlich sagen.
Ich habe heute Morgen so ein paar Sachen so gelesen und war am Wochenende wieder mit Lisa, haben wir wieder so diskutiert. Wie ist das eigentlich so jetzt auch bei uns in der Branche, im Business? Wie entwickelt sich alles? Ist es vielleicht wirklich so, dass man, so wie du, wo du mich ja gerne hinschiebst, alter weißer Mann ist und dass das eigentlich längst überholt ist, wie man auch so seinen Job ausübt und so. So selbstkritisch muss man ja sein. Diesen Fragen muss man sich ja stellen. Am Ende ist rausgekommen, ich mache alles richtig.
Ah, Überraschung.
Nein.
Das ist ja eine Überraschung.
Nein, pass auf, kommen wir am Ende des Podcasts zu. Mache ich übrigens ganz sicher nicht. Also das ist ganz wichtig zu sagen.
So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so ein Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Ja.
Wie möchtest du denn heute nach dem Einstieg, den ich gewählt habe, mit meiner Sportart, die ich vor allem in den 90er Jahren extrem verfolgt habe? Übrigens, gegen McGill ist er ausgeschieden. Hieß der McGill? Gegen den Schotten?
Anthony McGill, das erste Mal, dass der O'Sullivan...
Achso, warte, Schmiso, kurz. Wir reden über Snooker, Leute. Wir reden über Snooker. Es war zu befürchten. So, bitte.
Das war natürlich eine fette Überraschung, ne? In der zweiten Runde, das muss man schon sagen. Überhaupt nicht zu erwarten, dass der so früh rausgeht, Ronnie O'Sullivan.
Pass auf, Schmiso, ganz kurz, weil jeder weiß, dass du es weißt. O'Sullivan ist ganz schlecht gestartet, lag 6-10 Frames zurück, kommt dann zurück mit 5 in Serie, führt 11-10 und 12-11, um dann, wie Schmiso sagen würde, im Decider doch noch zu unterliegen.
Sehr schön. Der Decider ist immer der letzte Frame, wenn es unentschieden steht und du noch einen zu gehen hast, da freut er sich jetzt. Das Erstaunliche ist, Ronnie O'Sullivan, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, der hat Depressionen. Das ist ja unter den Voraussetzungen schon, die Kopfsportart Snooker auszuführen, ist einfach extrem außergewöhnlich. Und man merkt das bei ihm auch immer wieder. Buschi, du erinnerst dich sicher an das legendäre Match, als er gegen Stephen Hendry einfach aufgegeben hat und vom Tisch gegangen ist.
Ja, selbstverständlich, aber das hat halt mit seiner psychischen Verfassung zu tun.
Du erinnerst dich nicht. Ist einer der legendärsten Momente im Snooker überhaupt, als der auf einmal, da waren 3-4 Frames oder so gespielt, eine leichte Rote verschießt und dann geht er einfach. Das hat wirklich den Gentleman-Sport Snooker aufgewühlt. Egal, andere Geschichte, ich hole zu weit aus. Das Erstaunliche ist, du hast es eben schon gesagt, dem kann das passieren, dass er mal in einem Loch ist, 6-10. Normalerweise ist der dann so einer, er ist sauer, es wirkt ihm fast egal, der spielt dann auch manchmal ziemlich rotzig und knallt in die Bälle rein. Das ist erstaunlich, dass der so ein unfassbares Comeback geschafft hat. Und dann geht man aber eigentlich davon aus, okay, wenn du Roddy O'Sullivan in einem Spiel, wo es um 13 Gewinnframes geht, von 6-10 auf 11-6 wegziehen lässt, dann haut er dir normalerweise noch 2 um die Ohren und du bist raus. Das war schon erstaunlich, dass der McGill das gepackt hat. Der war letztes Jahr übrigens auch im Halbfinale, also der ist jetzt auch keine Wurst oder so. Der hat damals den Decider gegen Ronnie O'Sullivans Finalgegner dann verloren mit 16-17. Dass der das hinten raus noch packt, erstaunlich. Genauso erstaunlich aber, dass Ronnie O'Sullivan hinten raus richtig gut gelaunt war und das so... Ich nenne es jetzt mal eine Form, weil ich von dir habe ich dieses Wort ja gelernt. Ne? Er wirkte fast ein bisschen altersmilde. Also das hätte es früher nicht gegeben, dass der
Mann
nach
ist 45. Der ist 45. Ja. Damit ist man noch nicht altersmilde. Altersmilde ist, wenn die 5 vorne steht.
Ja, stimmt eigentlich. So alt ist der noch gar nicht. Nee. Ne? Ich gucke dem halt schon so lange beim Sportmachen zu. Du hast ja schon gesagt, Judd Trump hat schon gesagt, der geht davon aus, dass O'Sullivan auch noch bis zu 15 Jahre dieses Niveau hält.
Und übrigens hat ja auch O'Sullivan gesagt, es könnte durchaus sein, wenn er gegen irgendjemand anderen dieses Match verloren hätte, wäre er wohl ein wenig aufgewühlter. Aber McGill hat das tatsächlich gegönnt. Du siehst, ich bin eingetaucht in diese Materie. Ja,
aber hast du denn auch geguckt? Oder
natürlich
ist dir das immer noch
nicht.
Zu... Nee, das ist okay. Ja, mich fasziniert das ja. Ich habe auch gerade eben, ich habe ausgemacht eine Minute, bevor ich dich angerufen habe, noch Mark Selby geguckt. Bei dem sieht es auch gut aus. Der war schon, das war ganz interessant, der war schon so am Durchmarschieren, dass der Kommentator schon befürchtet hat, es gibt gar keine finale Session mehr, sondern der macht den Mark Allen davor platt. Das sieht jetzt doch nicht so aus, aber er sieht souverän aus. Es gab ein ganz großes Traditionsduell. Zwei, die schon mehrfach die WM gewonnen haben. John Higgins gegen Mark Williams. Und das ist mega krass, weil Mark Williams, der ist irgendwie, ich habe da nicht viel von gesehen, aber ich habe den gar nicht wiedererkannt. Der spielt so schnell vor allem und so ein richtiges Turbo-Snooker. Das war das, was eigentlich wofür immer Ronnie O'Sullivan berühmt war. Und mal gucken, ob der sich jetzt doch noch mal um seinen vierten WM-Titel anstreckt. Der hat Ende der 90er, glaube ich, mal 2 gewonnen und vor 3 Jahren ist er Weltmeister geworden. Wer ist mir sonst noch aufgefallen? Gut, Judd Trump fand ich souverän. Der hat ja auch ein bisschen Mühe gehabt, erste Runde. Also bei dem sieht's nicht verkehrt aus, so sehr der Mann, der Snooker so einigermaßen dominiert hat in den letzten Jahren. Und dann gab es noch, um mal von den Ergebnissen wegzukommen, es gab noch zwei, drei Fragen. Mich hat jemand gefragt, wie ich zum Anstoß von Mark Davis stehe. Buschi, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Er schüttelt den Kopf. Normalerweise, ihr kennt ja dieses Snookerbild wahrscheinlich, unten stehen die vielen Roten, oben die Kugeln, die etwas weniger wert sind. Man fängt oben am Tisch an, der ist 3,5 Meter lang. Man schickt die Kugel eigentlich einmal über den ganzen Tisch. Man muss ja eine rote treffen beim Anstoß und will aber dann möglichst die weiße wieder möglichst weit weglegen. Jetzt hat sich Snooker aber so entwickelt, dass die Spieler inzwischen so gut sind, dass die über den ganzen Tisch Bälle lochen. Das hat es früher nicht gegeben. Das hat der von dir angesprochene Stephen Hendry erfunden. Und inzwischen gehört das zum Standardrepertoire, dass man über den ganzen Tisch rote Einsteiger locht. Und der Mark Davis macht das inzwischen so. Der spielt einen hauchzarten Ball übers ganze Feld, der dann nur ganz leicht die Roten von hinten antitscht, also mit Spin in die Bande rein, und dann liegen die Roten, machen diesen Pulk der Roten gar nicht auf, sondern docken da, die Weiße dockt da nur ganz leicht an. Was zur Folge hat, es kann keinen langen Einsteiger geben, weil die ersten 5 bis 10 Stöße sind damit automatisch komplett taktischer Natur. Man spielt sich nur irgendwie den Ball hinten hin und her und es dauert einfach länger, bis der Frame losgeht. Deswegen bin ich ganz ehrlich kein großer Fan davon, weil es kostet einfach nur Zeit, die ziemlich sinnfrei verplempert ist. Ich bin kein Fan davon. Man muss halt sagen, wenn der es nicht schafft, seinen Anstoß auf ein Level zu bringen, indem er eigentlich immer die Roten sicher ablegt oder die Weiße weit hinten versteckt, dann ist das eben ein Ausweg, den ihm die Regel lässt. Ich finde das jetzt auch nicht gut zu sagen, man muss bei all sowas dann direkt einen Riegel vorschieben und die Regel ändern. Ich glaube, das ist was man einfach hinnehmen muss, dass der seine komischen Anstöße spielt. Ach, guck mal. Jetzt hat er einen Kaffee bekommen und ein Küsschen an Lisa verteilt. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen, was ich denn von der Frisur von Neil Robertson halte. Der hat inzwischen eine irre Lockenmähne auf dem Kopf. Und ich habe auch erst mal große Augen gemacht, als ich ihn die erste Mal mit der Frisur gesehen habe. Der war sonst immer einer, der hatte auch so sehr kurze, meist hochgegelte Haare. Ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ich konnte mich an diesen Look noch nicht ganz
gewöhnen. Also so Jimi Hendrix mäßig oder was?
Ja, so in etwa.
Weißt du, wer Jimi Hendrix war?
Ja, ein legendärer Musiker, das kriege ich gerade noch hin.
Okay, war ganz gut an der Gitarre, wenn du demnächst mal irgendwo glänzen willst mit gesundem Halbwissen.
Also ganz so lang, so wie ich hoffe, ich habe ihn jetzt, Jimi Hendrix hat, glaube ich, auch braune Haare, ne, und schon sehr lang, wenn ich richtig bin. Also so auch Richtung Schultern.
Ja,
ne?
da war schon, das war schon eine Mähne.
Ja, also so ähnlich von den Locken her ist die Frisur ähnlich von Neil Roberts, aber so lang sind sie dann doch noch nicht. Die stehen schon noch alle nach oben, da fällt noch nichts nach unten.
Noch irgendwas Wichtiges zur Snooker-WM?
Nee, aber das freut mich sehr, dass wir jetzt mal wirklich hier eine Viertelstunde ausschließlich über den zurzeit wichtigsten Sport, weil er in seinem entscheidenden Turnier gerade ist.
Ich möchte dazu,
haben wir das überhaupt schon gesagt? Es handelt sich alles um die Snooker-WM.
Ich möchte das ganz kurz, möchte ich was dazu sagen. Weil ich finde, das sind wir den Lauschern auch schuldig. Also Punkt 1, mit dieser Folge ist klar, die Vorwürfe, dass hier nur Fußball thematisiert würde, sind kompletter Unsinn. Wir versuchen immer, die wichtigen Sportereignisse, natürlich nicht alle, das ist nicht leistbar, aber im Großen und Ganzen immer wieder mal Ausflüge in andere Bereiche zu machen. Das haben wir jetzt, glaube ich, einmal mehr bewiesen. Das Zweite ist, worauf man intensiv eingehen muss, zu meiner großen Enttäuschung, denn ich habe immer gedacht, wir machen aus diesem Podcast etwas ganz Großes und damit natürlich auch finanziell sehr Erfolgreiches. Das werden wir auf diese Art und Weise nicht schaffen. Und wir haben gerade 15 Minuten den Grund dafür erlebt, warum wir es wieder nicht geschafft haben, für den Publikumspreis, für den deutschen Podcast-Publikumspreis nominiert zu werden. Wir haben schlicht und ergreifend viel zu wenig Stimmen bekommen, dass wir da überhaupt auf die Nominiertenliste kommen. Der Grund, gerade 15 Minuten Einstieg in den heutigen Podcast. Deshalb werden wir ab jetzt nur noch Fußball machen. Nein, es ist alles gut. Vielen, vielen Dank, liebe Lauscher. Mir ist aus sicherer Quelle zugetragen worden, dass wir überraschend viele Stimmen hatten, aber trotzdem aufgrund der unglaublichen Erfolge.
Ist das so? Da habe ich ja noch gar nichts
von
gehört.
Ja, da kriegst du auch nichts von mit. Da muss man extrem gut vernetzt sein. Oder es sich einfach ausdenken.
Nein, nein. Ich so ein Lurch, ey.
Nein, ich bin gut gelaunt heute, weil es gleich zur Mosel geht. Dazu später mehr. Ich würde dann gerne auch, bevor wir die Fußballthemen nochmal behandeln, da hat es ja sehr viel Reaktionen gegeben. Ich glaube übrigens tatsächlich, das ist jetzt keine Vermutung, sondern in die Richtung ging es, dass der letzte Podcast, als es um die Super League im Fußball ging, die es ja mal gab, für 48 Stunden. das war wohl die erfolgreichste Folge aller Zeiten, die wir gemacht haben. Das ist tatsächlich so.
Ah, wirklich?
Ja, aber das war jetzt keine große Überraschung. Ich würde auch die heutige Folge gerne die Super League nennen. Und zwar ohne Sinn und Verstand, weil ich glaube, wenn die Leute lesen, das Ding heißt die Super League, hören sie sich das wieder an. Und sobald die nur einmal anklicken, haben wir das als Hörer.
Also so, die schalten ja alle nach einer halben Minute wieder weg.
Das ist egal. Das ist scheißegal. Sie sind ja erfasst. Also, Titel bitte, schreibt ihr das schon mal auf, weil ich nachher schnell weg muss. Die Super League.
Okay,
so.
Die Super League.
Und jetzt würde ich gerne nach...
Moment, zum letzten Titel, da habe ich nämlich auch einiges. Wir müssen nochmal klarstellen, dass das, no pun intended, dass ausgerechnet die Folge 69, wir sind am Arsch heißt, war übrigens keine Absicht, sondern nur ein unglücklicher Zufall.
Haben dir das Leute geschrieben?
Ja, ich habe das null gemerkt, aber ja, das war...
Ja, siehst du, aber es ist immer das, was in dem Kopf dessen passiert, der sich da so äußert, weil da hast du doch gar nicht dran gedacht, ich auch nicht.
Null, weil wir überlegen uns ja den Folgentitel und gucken frühestens danach nach, welche Folge ist denn das eigentlich, um die Benennung dann an AudioNow zu schicken. Aber mir ist das auch nicht aufgefallen, als ich dann geschrieben habe, Folge 69, aber es ist mir nicht aufgefallen.
Ja, meist machen wir es ja so, wie die meisten Podcaster, irgendwann im Laufe einer Aufnahme passiert irgendwas Besonderes und dann sagt man schon, Mensch, so heißt der Titel. Also nochmal zur Erklärung für alle, die sich jetzt wundern, da wir eine Viertelstunde über Snooker gesprochen haben. Ja, diese Folge heißt die Super League und das hat Gründe. Es hat Gründe. Das ist der beginnende Aufstieg eines im Moment noch mittelprächtig gehörten Podcast. Nee, wir sind übrigens ganz gut, Schmizo.
Man nennt das auch Clickbaiting.
Ja, so weit würde ich nicht gehen.
Ich schon.
Ich habe so viel heute, Schmizo, ich muss echt ein bisschen aufpassen. Ich würde ganz gern zum Eishockey was machen.
Oh ja, ich habe mitbekommen, dass es überraschende Ausscheider gab, große Favoriten und so, aber nichts gesehen.
Ja, also es gab ja, man muss vielleicht dazu sagen, es gab ja vor diesen Playoffs große Bedenken der Favoriten, die sich über dann doch immer noch eine längere Saison lang als die besten Teams herausgestellt haben, dass sie gesagt haben, das ist aber gerade im Eishockey schwierig, wenn eine Playoff-Serie so extrem verkürzt wird. Normalerweise ist ja Best of Seven in der ersten Runde, diesmal nur Best of Three, das heißt zwei Siege reichen. Mhm. Und als erstes hat's dann nach vielen Jahren mal wieder die Münchner erwischt, direkt erste Playoff-Runde raus. Das hat für viel Freude in Eishockey in Deutschland gesorgt, weil aufgrund ihres Hauptsponsors sind die nicht zwingend die beliebteste Eishockey-Mannschaft in Deutschland. Und sie gehen gegen Ingolstadt raus.
Genau, aber wenn ich richtig bin, Buschi, ne, die haben ja, glaube ich, die ganze Saison über regelmäßig dieses Jahr mal so Spiele gegen sehr kleine verloren, was sonst nicht ihre Schwäche war.
Insofern, absolut. Trotzdem haben alle gesagt, am Ende setzen die sich doch durch und stehen Minimum im, und nicht alle, aber viele haben gesagt, am Ende stehen sie dann doch wieder im Finale. Das hat sich nach zwei Spielen, also sie verlieren 0-2 gegen Ingolstadt. Das zweite Spiel war knapp, das ging in Verlängerung, glaube ich, an den ERC. Aber das ist schon mal eine erste Überraschung. Und die anderen drei Viertelfinalbegegnungen gingen allesamt über die, in Anführungsstrichen, volle Distanz, alle ins dritte Spiel. Und da war der Top-Favorit auf den Titel, das sind die Adler Mannheim, vor dem letzten Drittel, das musst du dir mal geben, 0-3 hinten. Und das, was das für eine Eishockeystadt wie Mannheim bedeutet, wo dieser Sport eindeutig die Nummer eins ist, vor Handball, vor Fußball, Eishockey und Adler Mannheim, das ist, ich gehe jetzt mal ganz weit, das ist Religion. Und dann drehen sie das Ding doch noch und gewinnen in der Verlängerung. Und gegen,
Straubing.
Genau, gegen die Straubing Tigers, die wirklich, glaube ich, schon gedacht haben, das ist ja auch normal und menschlich, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Ja, wir 3-0, letztes Drittel, ja. Dann ist es doch anders gekommen. Dann die Eisbären Berlin, auch gegen Iserlohn, gegen die Roosters. Auch mit Problemen, lagen 0-2 im entscheidenden Spiel zurück, haben das aber dann schon im zweiten Drittel gedreht und sind dann mit einem 5-3 da rausgegangen. Ich sag mal in Anführungsstrichen dann doch noch relativ souverän. Und die Wolfsburg Grizzlies gewinnen ihr Ding gegen Bremerhaven mit 3-2 im dritten Spiel. Also das sind jetzt dann unbedingt, nicht unbedingt komplett die Halbfinalisten, die man erwartet hätte. Aber man kann schon sagen, mit Berlin und Mannheim zwei der ganz Großen dabei. München hätte man erwartet. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht, wer jetzt bei Wolfsburg Bremerhaven favorisiert war. Wahrscheinlich die Wolfsburger leicht. Das würde ich jetzt mal so interpretieren. Aber große Diskussion in der Eishockeywelt. Wie viel Einfluss auf diese Spannung, die ja übrigens einer Liga immer gut tut. Und da sind wir wieder bei der Super League. Spannung, diese sportliche Spannung, die einer Liga und einem Wettbewerb immer gut tut, war dann schon extrem. Also das hat es im Eishockey wirklich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben, dass du in fast allen Serien so nah auch an einer Überraschung warst. Das war schon außergewöhnlich und ist ja eigentlich was geil ist, ja. Aber vielleicht noch am Rande, dass natürlich vor allem auch der Eishockeysport, der sehr von Atmosphäre in den Arenen lebt, darunter leidet und unter der Pandemie, ist auch klar. Aber das war eine sehr, sehr spannende Viertelfinalrunde in der DEL, muss man wirklich sagen. Und dazu, Schmizo, hat auch noch die deutsche Nationalmannschaft ihre ersten beiden Vorbereitungsspiele auf die WM gespielt. Zweimal verloren gegen die Slowakei. Einmal nach Verlängerung war es, glaube ich, 3-4 oder 2-3, weiß ich nicht. Und gestern, glaube ich, 1-2 verloren. Allerdings ohne die Spieler, die noch im Viertelfinale aktiv waren, ohne die NHL-Profis natürlich.
Wie wollte ich gerade sagen, ne? Das ist ja auch fast ein bisschen absurd, ne? Wenn also NHL, dieses Problem kennt man aus den amerikanisch geprägten Sportarten, dass die dann nicht kommen, ist ja im Basketball zum Beispiel das Gleiche. Aber ist ja krass, wenn die dann parallel spielen zu den besten deutschen Teams auch noch, die dann ihre Spieler nicht stellen können. Das hat ja dann wahrscheinlich auch nicht so die Mega-Aussage.
Wobei man immer bedenken muss, wenn man sowas anführt, übrigens gerade wenn man sagt, müssen auf NHL-Profis verzichten, das gilt übrigens für alle Eishockey-Nationen, das gilt für die Slowaken, für die Tschechen, für die Schweden, für die Finnen, für alle, muss man immer sagen. Ne? Nur hier kam jetzt noch dazu, ich weiß nicht, wie weit die slowakische Liga ist, ob die schon beendet ist, aber jetzt in Deutschland, du hast schon gesagt, dass jetzt auch noch die Viertelfinalmannschaften keine Spieler abstellen konnten und wollten, das ist natürlich dann besonders hart. Aber der Söderholm muss ja irgendwie reinkommen und muss zumindest dann die zur Verfügung stehen, sich so ein bisschen einspielen lassen, die war ja Praxis, ne?
Im Eishockey war es ja ein riesen Drama und also wann da überhaupt mal wieder was losgeht, da stand ja alles komplett auf der Kippe, auch diese Saison. Ja. Und wie ist das denn geht's denn im Halbfinale? Sind da dann die Playoffs etwas länger oder bleiben
die? Boah, da hast du mich jetzt erwischt. Das würde ich dann, also nächste Folge machst du ja mit Rolf Kalb, aber dann in der übernächsten Folge vom Lauschangriff wäre ich dann präpariert, weil dann sind wahrscheinlich die Halbfinalserien vorbei. Da kann ich dir sagen, was für ein Modus das war.
Das wäre doch schöner.
Ich tippe Best of
also,
Five.
Wobei, warte mal, ey, 2-0. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob die jetzt nochmal spielen oder schon weiter.
Nee, aber pass auf, das ist ja schon, die WM rückt ja näher, ne? Und
die ist nicht mehr so lang. Da habe ich schon Werbung.
Also so ganz viel Zeit haben die nicht mehr. Aber das wirst du recherchieren und dann als kleine Seiteninformation zur Sonderfolge Snooker WM wirst du das dann unterbringen. Da bin ich ganz guter Dinge. So, noch nicht Fußball, möchte ich bitten. Hast du noch was anderes? Kein englischer Fußball, kein Bundesliga-Fußball. Was anderes? Hast du noch was?
Ja, ein bisschen was habe ich schon. Vielleicht doch kurz Handball machen.
Es ist immer, da kannst du die Uhr nachstellen. Die Leute schreiben mir gestern wieder in Massen und Scharen. Buschi, es wäre ganz schön, wenn du den Restsport verfolgen würdest, außer der Premier League und Handball-Bundesliga. Das schreiben die Leute wirklich.
Ich gucke doch auch alles andere.
Du kannst doch nicht alles gucken. Es wäre halt schön, wenn du überhaupt mal was anderes gucken würdest.
Was ich geguckt habe, war Konferenz am Donnerstag und ich muss sagen, das war eine richtig geile, weil einfach so die Paarungen haben halt perfekt gepasst. Du hast Kiel und Flensburg, die gleichzeitig in Anführungszeichen um die Meisterschaft Fernduell gespielt haben, auch da mit ganz verschiedenen Vorzeichen. Flensburg ein vermeintlich easy Spiel zu Hause gegen die Eulen, mega lang, mega zäh für Flensburg und dann Kiel auswärts in Melsungen. Melsungen, ein Kader, der jeden schlagen kann, der es aber einfach nicht durchgängig mal auf die Platte bringt, liegen da erstmal schön hinten, rauschen dann aber hinten raus noch wie ein ICE vorbei an denen. Und dann hattest du halt Abstiegskampf, den kannst du nicht purer zuspitzen mit Balingen gegen Essen. Es hat Balingen gewonnen, die haben damit einen gigantischen Schritt gemacht. Also ich glaube, das wird für die vier da unten jetzt schwer, die noch abzufangen. Genauso Minden, die haben in Nordhorn gewonnen. Also es war wirklich zugespitzt ohne Ende. Und Balingen.
Wobei Minden ist jetzt da unten, glaube ich, safe, oder?
Ja, also.
Nach menschlichem Ermessen.
Ich glaube, dass die auch schon noch mal vielleicht so ein bisschen den besseren und gefestigteren und vor allem Bundesliga erfahrenen Kader haben. Den tut's auch gut, glaube ich, gut, dass sie im Winter noch den Janke aus Leipzig dazu bekommen haben. Die sind mit 4 und 5 jetzt vor den Eulen und Nordhorn und ein bisschen dahinter sind noch Essen und vor allem Coburg ist einigermaßen abgeschlagen inzwischen. Das lief jetzt so, genau die beiden haben sich durchgesetzt, sonst wäre richtig Drama gewesen. Der Spieltag könnte schon eine Vorentscheidung in Sachen Abstiegskampf gewesen sein. Im Meisterkampf tut sich erstmal nichts, weil am Sonntag ging es dann weiter, dann musste Flensburg bei Melsungen ran. Das war deutlich knapper, aber auch die haben es gewonnen.
Mit 32:30 auswendig jetzt hier hin platziert.
Sensationell. Und Erlangen hat Magdeburg zu Hause geschlagen. Das war so die Überraschung des Spieltags.
Kiel auch halt klar gewonnen, ne? Kiel auch klar gewonnen.
Die hatten in Essen +4, genau.
Was ist denn los mit dir?
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe irgendeinen Frosch im Hals. Und das größte Drama war, Nordhorn hätte um ein Haar Punkte geholt gegen Wetzlar. Aber um ein Haar. Wetzlar war dann schon noch mal vor. Aber Nordhorn kam immer wieder ran. Aber schlussendlich hat Wetzlar mit einem Tor gewonnen. Mhm. So.
Aber du hast nichts übertragen, ne?
Nee, ich habe diesmal nichts übertragen, nee.
Okay, da geht's eigentlich so, das wird uns auch weiterhin begleiten, allein aufgrund der Tatsache, dass mein Podcast-Kompagnon ja auch einen äußerst erfolgreichen Handball-Podcast betreibt. Hand aufs Herz, an dieser Stelle sei darauf hingewiesen. Da bekommt man dann teilweise 3 Stunden am Stück aufs Ohr geblasen. Das können wir hier natürlich nicht liefern.
Naja, dafür nehmen wir 2x die Woche auf und machen manchmal 2 und 1 Stunde. Das ist dann ziemlich genau das Gleiche in Grün.
Ja, aber das war ja nur, weil es gab ja auch ein paar Fragen von Lauschern, warum wir denn jetzt nach der Champions League, jetzt Halbfinale, keine Sonderfolgen machen werden, weil es sind dann 2 Spiele und jetzt dann für all sowas eine Sonderfolge zu machen. Wir wollen euch auch nicht auf die Nerven gehen, das müsst ihr wissen. Willst du was gelten, mach dich selten, war früher auch mal so ein Spruch. Also wir wollen das schon wohl dosiert machen. Auch heute werde ich nach exakt 1 Stunde hier die Lokalität verlassen. Wir müssen verknappen. Wobei, das werden wir nicht schaffen, ne? Das werden wir heute nicht schaffen.
Nein, nach 1 Stunde, davon haben wir die Hälfte nämlich schon wieder abgegeben.
Ist das so? Ja, weil wir so viel Snooker gemacht haben.
Ja, zu Recht. Ja. Zu Recht.
Ich würde ganz gern, ich weiß, das ist jetzt für viele exotisch, aber wir haben das draufstehen, endlich was mit Sport. Ich würde was zum Kunstturnen machen wollen.
Ach du liebe Güte.
Ja, weil pass auf, ich krieg dich auch damit rein. Weißt du noch die besondere Geschichte 2016 in Rio de Janeiro aus deutscher Sicht im Kunstturnen?
Ja. Mit Kreuzbandriss, genau. Zugunsten der Mannschaft weitergeturnt.
Am Barren Andreas Tober. Andreas Tober heißt
Wahnsinn,
der Mann.
Wahnsinn.
Dieser Mann, Schmiso, nur zu deiner Information, ist just jetzt am Wochenende Vize-Europameister am Reck geworden.
Habe ich mitbekommen. Ja. Ne?
Und das ist natürlich eine große Überraschung, weil inzwischen 30 Jahre und ich glaube, die Turner, die gewinnen ja eher, die fangen ja sehr jung schon mit Topleistungen an. Ne? Und der galt ja immer als großer Mannschaftsturner. Die geilste Geschichte hast du schon gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ich habe das Bild, das ist eins der wenigen Bilder, was ich von 2016 noch vor Augen habe, wie der diesen Abgang vom Reck macht und du weißt,
dieser Abgang, den du meinst, glaube ich, den
Barren.
Übrigens ganz kurz, an diesem Barren gewinnt Lukas Dauser, auch ihm Gratulation bei dieser EM, die Bronzemedaille. So, weiter.
Genau, das war jetzt gerade, wobei bei dem, der war einer der Mitfavoriten, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, aber das Thomas, das war, also...
Dieses Gesicht 2016, wie er schmerzverzerrt dass die Landung noch hinbekommt.
Das gibt's eigentlich gar nicht. Naja, und jetzt gestern dann eben, war es gestern oder vorgestern?
Ja, das weiß ich gar nicht. Am Wochenende.
Ich glaube aber gestern, am Reck spät mit 30 dann doch nochmal so eine große Medaille Silber im Einzel, wo man immer gesagt hat, das ist sozusagen einer der Mannschaft, die nicht gut mitturnt, aber nicht rausstricht. Das ist schon eine coole Geschichte, ja.
Und in dem Zusammenhang, jetzt kommen wir, schließen wir ein erstes Mal die Klammer zum Einstieg, wie das so ist, wenn man ein bisschen was mit persönlichen Erfahrungen garnieren kann und mit dem, was ich immer unter tollen Erlebnissen im Sport, in der Sportberichterstattung verstanden habe. Gleichzeitig kommt am Wochenende die Meldung raus, dass eine der herausragenden Mannschaftsturnerinnen Deutschlands im Alter von nur 21 Jahren aufgrund erheblicher Verletzungsprobleme immer wieder Rücken, Schulter, ist nie wieder auf die Beine gekommen, seit Jahren im Grunde, seit fast 2 Jahren, Tabea Alt muss ihre Laufbahn beenden. Da nur ganz kurz.
Ist das die, mit der du mal geturnt hast?
Pass auf. Und sie war ja Teil der deutschen Mannschaft in Rio, die viele Leute begeistert hat. Und ein Jahr nach Rio, ich meine, es wäre in Montreal gewesen, da gewinnt Pauline Schäfer am Schwebebalken für Deutschland bei der WM Gold und Tabea Alt Bronze. Das war ein absoluter Wahnsinn. Und diese Tabea Alt habe ich vor anderthalb Jahren, so lang ist das schon wieder her, tatsächlich zu einem Dreh getroffen, als ich mit deutschen Olympia-Hoffnungen, als wir noch dachten, die Olympischen Spiele würden 2020 in Tokio stattfinden und wir auch noch dachten, dass Tabea Alt nochmal auf die Beine kommt, haben wir mit ihr gedreht und ich habe eine ganz junge, fantastische Sportlerin erlebt, die so für ihr Alter, und deshalb hat sie mich so beeindruckt, so unglaublich weit und klar in der Birne wirkte und dazu noch sehr sympathisch und übrigens auch sehr geduldig, weil ich musste ja auch turnen, ja. Und das war für sie nicht einfach, ja. Das muss man wirklich sagen.
Das war auch für den Zuschauer, kann
ja,
ich
Ja, unterm Strich muss man sagen.
Zuschauer sagen
das, ja, das Beeindruckendste war tatsächlich mein Salto rückwärts in die Schnitzelgrube, weil den kann ich immer und überall springen. Aber das, was ich da so ansatzweise, ich stand ja auf dem Schwebebalken. Das ist schon ganz bewusst auch kein Männergerät, ja. Aber das ist schon schmal. Das ist schon sehr schmal. Und dann habe ich ja immer...
Ey, ne? Und da machen die da Wahnsinn. Saldo und Salti und was weiß ich drauf. Ey,
total irre.
3 Zentimetern.
Du, und ich war ja früher mal für einen Normalsportler ein ganz passabler Turner, so mit Radwände rein in 2, 3 Flickflacks. Das konnte ich tatsächlich mal auf dem Schwingboden.
Wirklich?
Tatsächlich auf dem Schwingboden in der Sporthochschule Köln. Aber weißt du, da kommt wieder das Problem zum Tragen. Also man muss sagen... das ist auch nicht der Sport für uns Bobfahrer. Das muss man sagen. Wir Bobfahrer sind jetzt nicht unbedingt prädestiniert.
Ja, das Problem ist, dass du denkst, ja komm, das kann ich doch von früher, der turn ich jetzt mal was vor. Ja, ja, das ist deine Grundeinstellung.
Pass auf, und jetzt kommt's. Jetzt kommt wirklich der eigentliche Skandal an der Geschichte. Ich habe bis zu dem Tag, und ich meine, ich war da auch schon 54, ich habe bis zu dem Tag geglaubt, also so ein kerzengerades Rad und eine Radwende, das turne ich auch mit 60 oder 70 noch. Und dann habe ich das geturnt, es wurde aufgenommen und Tabea hat das geturnt. Gut, dass sie das kann, ist klar, als Weltklasse-Turnerin. Und dann wenn du das nebeneinander...
Allein, dass du diesen Vergleich für zulässig hältst, das ist doch so.
Ja, du, wir haben mein Rad haben wir auch nicht in den Beitrag geschnitten. Oh, also pass auf, aber was ich sagen möchte, ich habe da eine wunderbare junge Frau getroffen, die über ihre sportlichen Erfolge erzählt hat, die damals noch mitten in diesem Kampf war, zurückzukommen, zu bibbern, ob, das war im Herbst 2019, zu bibbern, ob das noch reicht für die Olympischen Spiele in Tokio. Und ich habe das immer so ein bisschen verfolgt, weil ich dann gesehen habe, Mensch, jetzt sind die Spiele, was ja vielleicht für sie hätte gut sein können, auf 2021 verschoben worden. Und ihr Körper hat das einfach nicht mehr mitgemacht. Aber ich habe so eine starke, tolle junge Frau erlebt, wo ich, das habe ich ihr auch geschrieben, wo ich sage, da hat das Leben für sie noch so viel in petto, die wird... wo auch immer, wenn sie Ärztin wird, das ist ihr Plan, glaube ich. Mhm. Ich glaube auch, Sportberichterstattung interessiert sie. Sie wird ihren Weg gehen, weil ich habe da wirklich, und das nochmal, ja, da könnte ich ja locker ihr Papa sein, aber ich habe da jemanden erlebt, wo ich sage, eine ganz, ganz tolle junge Frau. Und Tabea, wenn du das hier hörst, die Daumen sind ganz doll gedrückt für das Leben nach der Karriere. Da mache ich mir bei dir gar keine Sorgen. Du wirst auch da Aufgaben finden, wo du unglaublich glücklich bei sein wirst und Herausforderungen annehmen wirst. Das ist mir echt, ich habe da gestern also fast eine Träne verdrückt, muss ich sagen.
Ja, kann ich verstehen. Ich hoffe, also Sportberichterstattung bin ich ja immer großer Fan davon, alle da zu ermutigen, nur halte ich da bitte nicht am Buschi. Das wäre meine einzige.
Nee, dazu sage ich zum Ende des Podcasts auch noch was. Ich habe ja tatsächlich nach mehrerem Hin und Her beschlossen, dass ich auch, ich kriege ja immer wieder mal Anfragen, ob ich Coaching machen würde für Sportkommentatoren. Das habe ich tatsächlich zum Wochenende ganz fix beschlossen, dass ich das nicht tun werde, weil ich möchte niemanden in die Arbeitslosigkeit coachen.
Ja, aber... Wer hat denn da angefragt? Wer liegt denn so am Boden, dass er diesen Stroh hat?
Ich finde das interessant, dass ausgerechnet du das sagst, der ohne mich wahrscheinlich gar nicht in der Sportberichterstattung tätig sein könnte. Es vielleicht irgendwo.
Aber das ist eigentlich, da wäre ich auch mal dran. Also das haben wir ja noch nie. Also du sagst mir ja zum Glück immer so, ob das Große und Ganze, in welche Richtung das gerade geht und wo ich mal.
Ich würde dich auch nicht coachen, weil du unbelehrbar bist, weil du ein Sturkopf bist. und weil du sicherlich, weil du noch so lange in diesem Business tätig sein musst und das in eine Richtung geht, wo ich, und das meine ich ganz ernst und überhaupt nicht wimmerig oder so, wo ich glaube, dass jemand wie ich nicht mehr der richtige Ansprechpartner. Das ist, glaube ich, bin ich fest von überzeugt. Und das meine ich ohne jeden Groll. Das ist übrigens auch so ein Scheißsatz, den ich gerne sage. Ohne jeden Groll. Meine ich aber so.
Sagte er und grollte vor sich.
Ach du, pass auf. Und ich habe die Süddeutsche vor mir liegen, weil ich gesucht habe, Mensch, wie ist denn das jetzt gelaufen im Volleyballfinale der Frauen? Und du, die Dresdnerinnen haben das wirklich gedreht. Nach 0-2 Rückstand gewinnen die die Finalserie 3-2. Und zwar das letzte Finale deutlich mit 3-0. Es war ja 2-0 in den Matches, war ja Stuttgart vorne. Dann ging es zweimal in den Tiebreak, beide Male hat Dresden gewonnen, dann stand es 2-2 und das letzte Spiel gewinnt die Dresdnerin, aber wohl auch, weil mit Crystal Rivers herausragende Angreiferin bei Stuttgart verletzt oder krankheitsbedingt gefehlt hat. Das hat Stuttgart dann das Genick gebrochen und sie verlieren als Titelverteidiger verlieren sie dann diese Finalserie gegen Dresden. Das wollte ich noch sagen, weil da habe ich gesucht, das hat mich einfach interessiert, weil wir da viel immer wieder mal drüber gesprochen haben, das erwähnt haben. Und Dresden, nach 0-2 in der Finalserie, holen sie sich das Ding und gewinnen ihren 6. Meistertitel. Gratulation auch dazu. Auch das soll an dieser Stelle erwähnt sein.
Sehr schön.
Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen. Nein, und jetzt kommst du.
Da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank NewCaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee. Ja. Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack, ich hatte ja neulich, war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Du hast dich ja sicher auch um Basketball gekümmert. Ich würde einmal kurz, da müssen wir natürlich gleich über die Bayern reden. Ich habe noch mal ein bisschen so den Blick in die NBA gemacht. Ihr wisst, ich gucke immer vor allem, was die Lakers so tun. Anthony Davis ist inzwischen zurück mit, wie sagt man das denn, Minutes Restriction. Also halt, man lässt ihn noch nicht alle Minuten gehen, sondern man kappt das bei 25, ist gerade der Plan. Er war beim Comeback gegen die Mavs ein bisschen drüber, hat von draußen alles neben den Korb geschrotet, was möglich war, und konnte ihnen nicht wirklich helfen. Die Lakers hängen echt durch. Wenn das ganz dumm läuft, kommen die nicht unter die Top 6 und müssen sogar in diese Vor-Playoff-Runde, die 7 bis 10 spielen. Noch sind sie überm Strich, aber also der Trend ist gerade, das sieht nicht gut aus. Das andere Superteam hatte, das war so eine Art ein bisschen Topspiel, Nets gegen die Suns. Da hat Kevin Durant von der Bank, wenn ich richtig bin, unfassbar abgeliefert. Mehr Punkte als Minuten, so plus 30 in unter 30 Minuten. Das ist ja so das Finale, was sich so ein bisschen aufdrängt, allein der Namen wegen. Aber ich bin da echt gespannt, denn die Nets sind inzwischen da angekommen. Die sind der Nummer 1 Seed im Osten, was ja traditionell auch immer ein bisschen leichter ist, sich den zu holen. Oder um einiges leichter seit Jordan aufgehört hat, hängt der Osten dem Westen hinterher. Im Westen ist das halt ganz anders. Das ist das, was ich dort so liebe. Da ist Utah ganz vorne. Die Suns sind voll im Rennen um Platz 2 gegen die Clippers. Die Lakers hängen, wie gesagt, durch. Also das wird interessant. Aber den Ausflug wollte ich nur ganz kurz machen. Ein kurzes Update quasi. Denn da hast du, nehme ich mal an, ja, gegen Mailand.
Ja, Moment. Ich würde noch gerne bei der NBA bleiben. Ja. Weil, auch wenn es macht mir einfach so einen Spaß, sieh mir das nach. Leute deiner Generation ja gerne nicht glauben können, dass auch Menschen über 16 sich in der NBA auskennen.
Über 16,
so, ja.
Nicht mehr, Buschi.
Pass auf, das Ding ist...
Sweet 16. Das ist ein neuer...
Billy Idol, höre ich jeden 16, Tag. Fahre ich 5,5 Stunden Auto über die Bahn, höre ich, und zwar 5,5 Stunden am Stück, Billy Idol, Sweet 16. Und die Lippe wird hochgezogen. So, pass auf, du Lurch. Ich glaube übrigens, dass das dies Jahr aufgebrochen wird. Ich halte den Westen nicht für deutlich stärker, vor allem in der Spitze nicht, als den Osten. Ich glaube, dass Teams wie die Nets, obwohl ich dieses Konstrukt ganz, ganz schlimm finde, egal, Milwaukee, Philadelphia, Boston bin ich ein bisschen enttäuscht bisher, aber dass diese Teams...
Ja, aber das sind doch die drei.
Genau, ne? Und genau. Da hab ich schon so meine Bedenken, ob man sagen kann, dass Mannschaften wie die Jazz, die Suns oder die Clippers, ob die zwangsläufig besser sind als die drei aus dem Osten. Also das, ich meine, es wird ja nur ein Aufeinandertreffen geben der beiden Conference-Sieger, aber ich finde, die Teams aus dem Osten, so was ich mir so immer angucke in Highlights, und ich gucke ja mittlerweile auch, das habe ich von dir gelernt, viel auf so wildeste Statistiken. Aber am meisten beeindruckt mich dann doch, was ich so in so, teilweise gucke ich mir dann auch Dinge im Real Life nochmal an und shuttle dann so hin und her. So. Kann man ja heute alles machen. Das ist ja wie mit dem Podcast. Kannst ja auch hören, wann und wo immer du willst. Ne?
Ah, ja.
Und so kannst du ja auch bei diesen Zusammenfassungen. Und
Chelsea spielt ja auch bis 3 Spieltage vor Schluss. Ne? Das ist ja,
Chelsea wird zumindest vor Liverpool landen, sehr wahrscheinlich. Jetzt, wo der Timo Werner am Fließband trifft. Andere Geschichte. So, pass auf. Ja, du wolltest zu den Bayern kommen. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Weil beide Spiele waren Dienstag und Donnerstag, die ersten beiden. Mailand gegen die Bayern. Im Podcast haben wir noch nicht darüber gesprochen, ne? Geht ja nicht. Wir waren ja letzten Montag das letzte Mal, dass wir aufgenommen
haben.
Ja,
ne? Genau. Da stand das ja an. Ja. Und das war Spiel 1 war natürlich Drama pur, ne?
Ja, und wenn du, also erstmal muss man sagen, über weite Strecken, Bayern ist eine defensiv orientierte Basketballmannschaft und haben vor allem in der ersten Halbzeit ist Mailand mit der Bayern Defense nicht zurechtgekommen und im was?
Das klingt so. Die Bayern Basketballer, die machen gerne den ersten Korb und dann stellen die sich nur noch hinten rein und verwalten diese Führung.
Ja gut, das kann nur jemand sagen, der wirklich nicht aus dem Sport kommt. Jeder andere hat
nein,
das.
Nein, das ist ein
inhaltsstarker, sachlicher Podcast. Ich kann das nicht verstehen.
Ich fand das jetzt nur so schön formuliert. Nein, man kann eben sagen, wir drücken aufs Tempo, wir wollen möglichst viele Körbe machen, wir wollen Dreier reinschießen, wir wollen den Gegner ein bisschen überrennen. So, oder man kann sagen, nee, wir gehen denen so auf den Sack, indem wir manchmal auch ein bisschen verschleppen und vor allem in der Verteidigung an denen dran kleben und so. Das ist gemeint mit dem, was du über die Bayern gesagt hast.
Ja, das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Man kann auch mit einer Half-Court-Offense, die über Setplay in erster Linie kommt, kann man übrigens auch ein offensiv orientiertes Team sein, wenn man das sehr, sehr gut macht. Egal jetzt, pass auf. Sie sind aber eine Mannschaft, ich erkläre das jetzt, weil du nachhakst und vielleicht ist es auch wichtig, dir an manchen Punkten hier nochmal ein bisschen was zu erklären. Es ist einfach
nicht
wichtig.
Mir, den Lauscher.
Nee, ehrlich gesagt, vielmehr dir. So,
ja,
so,
danke.
Pass auf. Ja, heute ist Judgment Day. So, pass auf. Es ist einfach so, die Bayern sind immer, das meine ich mit defensiv orientiert, in der Lage, über ein nochmal eine Schippe drauflegen, nochmal einen Gang hochschalten in der Defensive, ein Spiel zu drehen. Übrigens, das ist ehrlich gesagt auch fast das einzige Mittel, wenn du, sie haben ja oft so 10 bis 20 Punkte Rückstände noch aufgeholt in relativ kurzer Zeit. Das ist einfach so, wenn du Stops hast, wenn du Ballgewinne hast, resultieren daraus häufig leichte Punkte. Das heißt, es hat auch Einfluss auf deine Offense, die aber eben einfach in erster Linie aus Transition Offense, Fast Breaks besteht. So, das ist mal klar und das hat gut funktioniert und die Offense war auch okay. Dass Mailand in der zweiten Halbzeit im Football, würde man sagen, Adjustments macht mit einem Coach wie Ettore Messina in der Kabine und an der Seitenlinie. Das war klar. Das hat mir natürlich schon zum Teil nicht so gut gefallen, dass Bayern das zugelassen hat. Aber gegen diese Erfahrung vor allem, das hat ja Mailand den Bayern voraus, kannst du das wahrscheinlich nicht ausschließen. Aber wir können tatsächlich Spiel 1 auf 1,2 Sekunden reduzieren. Mhm. Und darüber haben viele...
Letzte Play.
Genau. Und das war ein Einwurf in der Hälfte der Bayern, wo tatsächlich eine reelle, gute Abschlusschance, also eine erfolgversprechende Abschlusschance, nur bestanden hat, ganz dicht am Korb und ehrlich gesagt auch mit einem Alley-Oop-Tip-In, wie auch immer du das nennen willst. Das heißt, Einwurf hoch unter den Korb, direkt rein tippen. Weil 1,2 Sekunden, wenn du da einen Wurf von draußen nimmst, das ist Catch and Shoot. Du hast keine Chance mehr, den Ball zu Boden zu bringen.
Catch and Shoot ist aus dem Einwurf raus halt brutal
so und vor allem musst du so
Screen stellst,
genau, ne, du musst es so verteidigen, dass selbst gute Werfer, denen du das zutrauen musst, ein Sergio Rodriguez oder ein, wobei der hat glaube ich einen Einwurf, ich weiß gar nicht mehr, wer hat den Einwurf aufgeführt? Ich bin da eher so aufgeregt gewesen. Also trotzdem, oder ein Kevin Punter, wenn du die drauf hast, gute Werfer. Ich gebe lieber einem guten Werfer ein Catch and Shoot aus dem Dreipunktbereich oder aus dem weiten Zweipunktbereich, als auch nur ansatzweise die Chance, einen Tip-In zu machen. Das heißt, da muss eine Rim-Protection sein. Da musst du, egal was der Gegner für ein System an Blöcken läuft, wo du mal hängen bleiben kannst, du musst ganz sicher dafür sorgen, dass der Pass nicht ankommt. Und natürlich nicht auf Kosten eines Fouls. So. Und das,
also Jalen Reynolds Verantwortung.
Ja, also, pass auf. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Ich habe auch bei so vermeintlichen Experten-Podcasts, bei Basketball-Podcasts reingehört und sehr viel wurde darüber gesprochen. Und überraschenderweise gab es die wildesten Theorien und dass Coaches wie Messina sowas genauso planen, wie es da abgelaufen ist, mit dem Block setzen, mit dem Wissen, dass die Bayern exzellent switchen oder auch nicht switchen. Und das wäre alles geplant gewesen. Das ist so ein Beispiel, Schmizo, wo ich es vereinfache. Du musst schon wissen, wo sind welche Laufwege, wo kannst du wie einen Block setzen, wie verhältst du dich dagegen. Das ist das, was für mich auch zum Teil in weiche Faktoren fällt. Wie auch immer und wie du das nennst und was du aufs Brett aufmalst. Und ich bin mir sicher, dass Trinchieri zu denen auch vermittelt hat. Leute, wir verhindern, dass das lange Anspiel in Korbnähe ankommt. Und egal wie gut Ettore Messina als Coach ist und was da geblockt wird und ob sie wussten, wir haben Probleme gehabt mit dem Switchen der Bayern und wenn die jetzt wieder switchen, dann haben wir sie, weil wir dagegen das und das machen. Da muss jeder Einzelne, ich würde das übrigens auch nicht auf einen Spieler reduzieren, ob das Radosevic war, ob das Reynolds war, Gist nehme ich mal raus aus der Verlosung. Nein.
Stimmt, Radosevic war ja auch noch.
Er hat ja mit drei Großen gespielt. Ne? So, da habe ich schon gedacht, gut. Weil jetzt wird ja wohl nicht das Ding am Korb ankommen. Ja. Und Zach LaDay macht den, ehrlich gesagt, relativ unbehelligt, den Tip-In. So, das ist natürlich gut gespielt von Mailand.
Und er legt ihn ja fast noch daneben. Ja, ne? Das Ding murmelt noch zwei, dreimal rum.
Aber das ist sowas, das kann passieren. Und das ist ja auch das Geile an dieser Sportart, dass wenn du eigentlich schon denkst, okay, das ist der wichtige Clou, den sie brauchen in dieser Best-of-Five-Serie und dann passiert das Ding. Ich sage, das ist zu verhindern und ich habe echt hier in die Tischkante gebissen. Das stimmt gar nicht. Weißt du, wo ich das gesehen habe? Ach Gott, das war ja noch viel schlimmer. Pass auf, ich hatte gerade meinen Alle Spiele, Alle Tore Bericht gemacht. Ja. Und hab Magenta angemacht und da war, das ist kein Witz, Schmizo, und da standen die Mailänder gerade beim Einwurf und da stand 1,0 und ich habe schon gesagt, yes, Bayern hat das.
Das war's.
So, und dann passiert das Ding.
Ja gut, dann weißt du ja, warum es passiert ist. Du hättest sagen müssen, scheiße, das macht Mailand noch, dann hätten es die Bayern, das ist doch nicht dein Ernst.
Ja, so.
Hast du denn nichts gelernt aus 70 Podcast-Folgen?
Nee. So, und dann glaube ich einfach, das habe ich ja direkt nach dem Spiel gesagt, allen, die es nicht hören wollten, auch in meinen Insta-Lives, für mich war die Serie exakt mit dieser Aktion entschieden. Das ist so. Weiche Faktoren, Momentum und das war ja dann auch ein deutliches Spiel 2 für Mailand. Und ich, so sehr ich es den Bayern gönnen würde, weil ich immer für die deutsche Mannschaft im europäischen Wettbewerb bin oder fast immer zumindest, da sage ich jetzt 3 in Serie gegen Ettore Messina und Mailand mit dieser Erfahrung, die Mailänder Mannschaft hat, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, es ist echt bitter, ne? Aber man muss sagen, auch da wieder für mich ein fast normaler Gang. Entweder du schaffst eben genau das, was du gesagt hast, ziemlich unerwartet auswärts das Ding erstmal zu rupfen, oder eben du zahlst wie so oft Lehrgeld, ne? Du kämpfst dich das erste Mal in die Euroleague K.O.-Runde und fliegst halt dann in der Regel gegen das Team, was das schon besser kennt, raus. Und der Weg der Bayern-Basketballer, den habe ich ja lange sehr intensiv begleitet, war halt eigentlich immer der. Man hat nicht mal so ein totales Underdog-Ding völlig überraschend gewonnen, sondern das war immer so ein Ding aus Rückschlag, Weiterentwicklung, Rückschlag, Weiterentwicklung. Und so zeichnet sich's jetzt halt total Also da bin ich bei dir. Ich, so wie ich die auch über die Jahre kennengelernt habe, weißt du, wir, also natürlich sind das ganz andere Spieler als noch vor 5 Jahren oder die allermeisten, so mit Cedovic und Pasel noch da, aber so, es entwickelt sich ja so eine DNA eines Clubs und wie der so ist. Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes, ne? Das Starke ist ja auch immer, es war ja auch nie so, dass die Bayern Basketballer so einen heftigen Rückschlag bekommen haben. Das tut in der Birne weh, weil sie die Chance ja auch gesehen haben, Mailand dann rauszukegeln mit einem möglichen ersten Sieg. In der Regel war es, wie gesagt, immer so, dass die ihre Stärke über die Zeit aus Niederlagen gezogen haben. Und so vermute ich oder hoffe ich auch, dass das jetzt wieder sein wird.
Ja, und wie gesagt, aber ich glaube für diese Saison dreimal in Folge. Sie haben jetzt 2 Heimspiele, klar. Aber es gibt ja diese goldene Regel, wenn du in einer Serie gerade als Underdog eine Chance haben willst, wenn du nicht das Heimrecht hast, klau Spiel 1 on the road. Das ist immer, weil das am ehesten möglich erscheint. Ob es da Statistiken gibt, die das belegen, weiß im Zweifel du. Aber das ist so immer das Gefühl, was man hat. Also für mich ist es das gewesen für die Bayern, bevor wir dann noch auf den traurigen Auftritt von gestern gegen Alba Berlin zu sprechen kommen. Ach doch, das können wir hier direkt abhandeln. Das war natürlich spannend, da sagt Trinkieri vor dem Spiel, das ist wichtig, um sich selbstvertrauen, oder Marco Pešić war es. Marco Pešić sagt vor dem Spiel, es wäre schon wichtig, da ein Erfolgserlebnis zu haben und vor allem gut zu spielen im Hinblick auf Spiel 3 am Mittwoch gegen Mailand und dann verliert man mit 40 gegen Alba Berlin.
Was war denn da los? Habe ich
das erste Viertel okay, das erste Viertel okay, dann übernimmt Berlin komplett das Kommando und dann merkst du relativ früh, dass Trinkieri anfängt zu schonen für den Mittwoch. Da gibt's ja dann auch immer unterschiedliche Philosophien. Sparst du Kraft oder willst du irgendwie in einen Rhythmus kommen oder einen Rhythmus beibehalten? Das können wir dann endgültig wieder mal nur beurteilen, wenn wir es Mittwoch gesehen haben, wie sie Spiel 3 absolvieren gegen Mailand. Aber tatsächlich, alle Niederlagen sonst so in der Bundesliga, die sie so kassiert haben, ich glaube, es sind auch schon 7 oder 8 in dieser Saison, da habe ich immer gesagt, komm, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Aber da wir gestern ja ein mögliches, es hängt noch davon ab, wie die Endplatzierungen jetzt vor den Playoffs sind, aber vielleicht ja ein Finale gesehen haben, ne? Ja. Das ist nicht gut als weicher Faktor, ne?
Das könnte natürlich, du hast natürlich völlig recht, ne? Wenn die zum Beispiel zusammen, Ludwigsburg ist ja immer noch Erster.
Die werden wohl auch Erster bleiben.
So, dann kann es dir natürlich passieren, dass du schon im Halbfinale.
Ja, oder aber einer wird Vierter, ja. Alba wird Zweiter oder Dritter und die.
Ja, stimmt, ne, das geht.
Das
ja.
ist natürlich auch noch eine Möglichkeit und du hast halt.
Ja, stimmt. Ich hab jetzt sofort an 2 und 3, aber klar, genau. 2 und 4 würdest du dir wieder aus dem Weg gehen, weil der Vierte den ersten.
Genau. Trifft in einem Halbfinale. Und nur da glaube ich übrigens mittlerweile, Freunde, egal ob ihr Berlin oder München seid, glaubt mal nicht, dass es im Vorbeigehen zu erledigen ist, John Patrick und Ludwigsburg aus dem Weg zu räumen. Das ist eine ganz, Patrick-Mannschaften sind immer unbequem und jetzt haben die halt so richtig geile Zocker, ja, Jordan Hulls, der zur Not sagt, ja gut, dann schieße ich halt aus der Kabine das Ding zum Sieg, oder Jaylen Smith, der dir jederzeit ein Triple-Double dahinlegen kann, der ein Spiel dirigieren und lenken kann und der übrigens für mich einer der besten Crunch-Time-Player der BBL ist, also die haust du nicht so einfach raus. Aber generell, selbst wenn man davon ausgeht, am Ende stehen sich dann Alba und Bayern im Finale in einer Serie gegenüber. Weißt du, das, was so in letzter Zeit passiert ist zwischen beiden Mannschaften, sorgt entweder für ein extremes jetzt erst recht bei den Bayern oder aber irgendwie für eine Blockade. Also da ist jetzt schon viel Knistern, viel Musik drin. Gefällt mir gut.
Ich weiß nicht, was du, ich habe, nachdem ich es nicht mal geschafft habe, die Bayern zu gucken, weil so viel anderes los war, habe ich natürlich den Rest auch nur ergebnistechnisch verfolgt, aber ich glaube, dass Efes so der große, einer der 2 großen Brocken ist, hast du ja schon gesagt, die haben Real ja richtig zerpflückt, also die Serie sieht sehr nach 3-0, das war 2x über 20, also null Spannung. Ganz interessant ist aber, dass Barcelona, die andere Großmacht, Spiel 1 gegen Zenit St. Petersburg knapp verliert und das zweite erst in der Verlängerung zieht. Mhm. Also das scheint ja doch überraschend spannend zu werden.
Ja, hätte ich jetzt, weil ich ja nicht zu denen gehöre, die dann im Nachgang immer sagen, genau das habe ich erwartet. ja, gibt's ja immer wieder, ist ja erstaunlich. Habe ich so nicht erwartet, ist aber ein schöner Beleg dafür, was wir vorhin gesagt haben, Schmizo. Wenn du eins klauen kannst, klaust du eins auf der Straße, also on the road, in des Gegners Halle.
Genau, das haben sie geschafft.
Ja, und
genau.
Das passiert, also übrigens, da ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Kevin Pangos, der Point Guard von Zenit St. Petersburg, der eine überragende Euroleague-Saison spielt und tatsächlich jemand ist, wenn du den vergleichst, weißt du, auf der anderen Seite steht ein Nick Kalates, ein ganz abgezockter Playmaker, aber Pangos ist eben, was ihn von Kalates unterscheidet, auch eine Scoring-Maschine, der ist immer für 20 gut. Jetzt kann man sagen, ja, aber Kalates hat ja auch einen Mirotic und Konsorten da rumlaufen, aber wenn das gut geölt ist bei Zenit St. Petersburg, dann sind die gefährlich. Das kann man sagen, trotzdem, dass die fast sogar zwei on the road gegen Barcelona gewinnen, hätte ich nicht gedacht. Da ist für mich jetzt schon das nächste Spiel das Entscheidende. Ich glaube, wenn Zenit das zu Hause das erste Spiel gewinnt, haben sie eine sehr, sehr große Chance, die gesamte Serie zu gewinnen. Holt Barcelona sich Spiel 3 direkt den Heimvorteil zurück, wenn sie die Serie machen. Dann hast du gesagt, für mich ist der große Favorit, ich habe die ganze Mannschaft hier schon mehrfach aufgezählt im Lauschangriff, das ist Efes. Ich finde auch Ergin Ataman als Coach einfach einen richtig, richtig guten. Das ist nicht so ein Showmaker, der kann auch ausflippen und so, aber das ist jetzt nicht ein Trinchieri, die Primadonna, das ist kein Čelko Obradović, der da mit hochrotem Ballon auf der Bank sitzt. Das ist irgendwie ein Typ, super gut. Und dann nochmal, ich zähle nicht wieder die ganze Mannschaft auf, aber du hast vor allem, ich bleib dabei, diesen Two-Punch im ersten Schritt mit Shane Larkin und Vasile Micic, der eine super Entwicklung genommen hat, von dem ich übrigens gehört habe, aus ganz gut informierter Quelle, dass das vielleicht doch mal versuchen will in der NBA. Also die Gedanken hat er wohl.
Oh, wirklich?
Da habe ich direkt gesagt zu meiner Quelle.
Hätte ich von der Spielweise da.
So, pass auf, genau richtig. Habe ich meiner Quelle direkt auch gesagt. Ich sage, du erinner dich mal an Jasikevicius damals, an Theodosic.
Jetzt geht's ja auch schon los mit Quellen.
Ja, das, also dann, weil ich das
jetzt,
einfach...
Jetzt bist du endgültig Fame.
Weil ich das
wenn man,
einfach...
Wenn man Quellen hat, dann
entschuldige
ist man
bitte, angekommen. Fame bist du, weil du entsprichst der neuen Marschrichtung in der Sportberichterstattung und hast den Alaba-Vertrag bei Sky, der mittlerweile ja in einen Foden-Vertrag, wobei jetzt hat Alaba für ganz gut Zaster bei Real Madrid unterschrieben.
Ja, jetzt entscheide dich mal.
Beides zusammen, dann sind wir bei dir. So, pass auf. Das ist so eine Sache, das war auch mein Reflex, aber wie meine Quellen sagen, reizt ihn einfach der Gedanke, nicht zu sagen, ich bin ja glücklich und eine Nummer in der Euroleague, sondern es doch zumindest mal zu probieren. Und wenn du, der ist natürlich von der Athletik und von der Explosivität, ist er nicht der Spieler. Hast du völlig recht. Ich sag auch, es gibt europäische Super Point Guards, übrigens für mich gehört auch Sergio Rodriguez dazu, die einfach von der Spielweise nicht so die klassischen NBA Point Guards sind. Aber Micic ist natürlich schon jemand aufgrund seiner Körpergröße, der ist glaube ich 1,95 Meter oder 96, also schon groß und ist dann doch schon im Abschluss am Korb noch zwar nicht so gewitzt und verschmitzt wie ein Theodosic zum Beispiel, aber halt schon sehr geradlinig. Es wäre interessant, aber ich bin bei dir. Ich glaube ehrlich gesagt auch, ein Riese, egal in welchem Euroleague-Team, aber wenn ich den dann mir vorstelle, bei den Atlanta Hawks oder so, mittrottend, das mag aber auch eine komplette Fehleinschätzung sein, aber da bin ich bei dir, da sage ich auch eher, ja, ich weiß nicht, aber der und Larkin und dazu kommt ja dann noch Rodrigo Bobard zum Beispiel.
Wenn jemand eine Geschichte schreiben möchte, falls hier Journalisten zuhören, ja, die in den Online-Medien tätig sind, dann schreibt Micic, Buschmann tappt wieder in die Schröder-Falle.
Nein,
das wäre meine Überschrift.
Nein, das ist aber das kriegst du. Wir haben noch ein Ende dieses Podcasts. Da habe ich zwei, drei Dinge vorbereitet. Das ist wieder der Punkt. Bei Dennis Schröder konnte ich das tatsächlich ja gar nicht. Da habe ich einfach.
Jetzt hör doch auf, da wieder drauf anzuspringen.
Moment, ich möchte das ganz kurz erklären. Da habe ich ja überhaupt nicht gewusst, aufgrund dieser BBL-Erfahrung und Bilder, die wir im Kopf hatten, da konnte ich nicht einschätzen. kann der das oder kann der das nicht? Und seine Spielweise habe ich komplett falsch eingeschätzt, dass sie sich nicht von der vieler College-Abgänger auf der Point Guard-Position unterscheidet. Da bin ich aber gnadenlos eines Besseren belehrt worden und beglückwünsche auch Dennis Schröder zu dieser überragenden Karriere, die er in der NBA gemacht hat. Bei Micic weiß ich ja, dass das ein herausragender Basketballer ist. Da beziehe ich es einzig und allein auf die Art und Weise, wie er Basketball spielt. Du hast es ja übrigens, bevor du mich wieder angepestet hast, selbst gesagt. Ist das denn von der Spielweise eine, ne?
Nein, du hast schon gesagt, groß, der Wurf war immer wackelig, der kommt vor allem über seinen Basketball-IQ, aber die Athletik, so dieses ganz klassische.
Er hat nicht das klassische NBA-Spiel. Übrigens, der Wurf ist hin und wieder, wunderst du dich, wie gut er schießt. Das gibt's auch immer wieder mal, aber ich weiß, was du meinst. Ganz kurz noch zu FS Schmiso, da kommt dann, ich will nicht wieder alle aufzählen, aber dann kommt noch ein Bourbois dazu und dann eben auf groß noch richtige Büffel. Also das ist für mich der Top-Favorit. Ceska führt, glaube ich, auch 2-0, ne, gegen Fenerbahce. So,
ja,
die sind Corona-geschwächt. Ne,
ziemlich problemlos. Ja.
Was ist da mit Mike James? Der spielt nicht wieder bei Ceska, ne?
Ah, das ist ja dein spezieller Freund, das weiß ich.
Ja, ich meine, das ist einer der herausragenden Euroleague-Spieler. Der spielt gar nicht mehr. Der ist zum zweiten Mal suspendiert.
Wahnsinn, ne? Diese Geschichten.
Ja, du, da bin ich jetzt aber nicht mehr nachgegangen. Nur die Bilder, die ich gesehen habe von dieser Serie, da war nicht ein einziges Mal Mike James auf dem Feld und ich habe ihn auch nicht auf der Bank erkannt. Also ich glaube, das Thema hat sich wohl erledigt. Aber liebe Lauscher, schreibt uns mal, was da los ist. Ist der vielleicht sogar verletzt oder erkrankt? Ich meine, er wäre irgendwann ein zweites Mal suspendiert worden und das Thema wird sich dann wohl erledigt haben. Und dann haben wir noch eine Serie? Oder haben wir alle?
Nee,
wir haben
das waren alle die vier. Ja. Das waren die vier.
Dann würde ich sagen, wie lange sind wir, Schmiso? Schon?
Ja, jetzt sind wir eine Stunde. Jetzt müssen wir langsam die Kurve Richtung. Eins wollte ich dich noch fragen. Sag mal, haben wir eigentlich das letzte Mal Formel 1? Ich weiß gar nicht, mehr, weil ich hatte es noch auf der Liste. Ich weiß noch nicht, ob ich es schon rausgelöscht habe, dass die Formel 1 vorhat in Miami rund ums Hard Rock Stadium. Also Dolphins. Haben wir darüber gequatscht? Ich weiß gar nicht mehr.
Das ist eine
Strecke, auf die ich mich schon freue, finde ich. Bin ich gespannt. Ja. Er kommt natürlich noch nicht dieses Jahr, sondern erst nächste Saison.
Ja, wobei ich traue sowohl der Formel 1 als auch dem Staat Florida alles zu.
Du hast recht, nur wir sind schon bei 23 Rennen, die geplant sind, wenn ich sie. Also, ja, aber du hast recht. Vielleicht fällt ja noch der ein oder andere hinten um, aber mal gucken. Sonst habe ich nur noch Fußball. Ich habe jetzt nichts mehr, was mir hängen geblieben ist.
Ich bin jetzt mal gespannt, wie diese Folge funktioniert, weil das ist ja für uns wichtig, dass auch Leute zuhören. Ja, das ist ja für unser Ego auch vor allem wichtig. Das ist ja schon auch, Moment. Ich habe ein ausgeprägtes Ego, weil mir ist klar geworden, dass ich nicht irgendwie Dinge nur noch machen möchte. Also in erster Linie, weil sie Spaß machen, aber nur noch für dich, mich und unsere beiden Frauen ist dann irgendwann, sagt man auch, also ich möchte schon, dass auch registriert wird und dass drüber gesprochen wird und dass wir den Leuten ein bisschen Freude ans Ohr bringen. Ist mir schon
wichtig. Aber die Rückmeldung kriegen wir doch. Also
ja, du mehr
für
als
mein
ich.
Gefühl
aber dazu
in,
später,
im Überfluss.
Dazu später mehr. Wie möchtest du es denn mit dem Fußball gestalten, Florian? So würde ich ja in der Original-Sky-Konferenz zu dir gehen. Weiter geht's mit Florian.
Inzwischen ist das aber, glaube ich, etwas aufgeweicht. Aber naja, da kriegen wir sie schon noch zu, dass das auch noch ganz erlaubt wird. Die Super League ist gestorben, habt ihr mitbekommen, wobei die unbelehrbaren großen zwei aus Spanien und Juventus, Agnelli, klammern sich immer noch dran. Ich weiß nicht, wer den eigentlich, naja, egal. Leute, nicht, dass das falsch, ich hoffe, das kam nicht falsch
rüber. Doch, Schmiso, es kam hoffentlich falsch rüber. Aber du hast es so angegangen, wie du auch beschrieben hast, wie du auf die Twitter-Leute reagiert hast. Und das sage ich dir, darum bin ich dir ja auch, das bitte ich zu entschuldigen übrigens an dieser Stelle, weil wir persönlich jetzt keinen Kontakt hatten. Ich bin dir da ziemlich übers Maul gefahren. Aber es hat mich tatsächlich geärgert, weil du hast mich in der Sekunde an die Menschen erinnert, die in der heiligen Twitter-Inquisition über alles herfallen und drauf eindreschen, was anderer Meinung ist als sie. Das will ich nur noch mal sagen, weil du Leuten, die gesagt haben, Freunde, so viel besser als die Champions-League-Reform ist die Super League auch nicht, weil du...
Andersrum.
Weil, ja, wie auch... Nee, andersrum. So viel als die Super League ist die Champions-League-Reform auch nicht. Oh ja, Gott, nicht, dass ich hier was Falsches mache. Weil du so sauer warst wegen der Super League, hast du diese Meinung der Menschen, und das muss ich dir jetzt einmal sagen, Schmiso, nimm mir das nicht übel, wir haben das privat auch schon manchmal diskutiert, dann bist du genauso besessen, wie viele da im Netz immer. Und nochmal, ich bin ja auch eine starke Persönlichkeit und bin auch oft rechthaberisch. Das ist auch okay und man kann, aber man muss diskutieren können. Und du bist zu Beginn des letzten Podcasts hast du gesagt, und da muss mir gar keiner kommen und der da was schreibt, der ist nicht ganz bei Sinnen und hat überhaupt keine Ahnung. Nein, Schmizo, sie haben die Situation durchaus richtig beleuchtet, was aber nicht heißt, dass man sagt, die Champions League Reform ist in einer fatalen Art genauso wie die Super League. Das nicht, aber es ist, was ich versucht habe, in meiner meist ja doch so sehr zurückhaltenden Art, dir zu vermitteln.
Jetzt fährst du dich auch mal wieder zurück.
Es ist nur also, eine Verlangsamung der Entwicklung.
Ja, lass es mich doch sagen. Die Champions League reformiert ist natürlich das viel kleinere Übel als die Super League. Da bleibe ich komplett dabei. Sie ist aber trotzdem eine Verschlechterung. Da bin ich total bei euch. Besser ist die Champions League, wie sie jetzt ist. Und ich finde, die Champions League, wie sie jetzt ist, die gibt schon genug Benefit an die großen Vereine und Ligen. Das reicht. 4. Sorry, wenn du es nicht unter die Top 4 packst, hat Klopp ja auch gesagt, jetzt wo er mit Liverpool wieder nur unentschieden gespielt hat, gegen Newcastle in letzter Sekunde, dann hat man es nicht verdient. Bums aus, das muss einfach reichen. Diesen Notausgang sieht übrigens jetzt auch so aus, Schäferin und Co. überlegen ja jetzt, wie sie mit all dem umgehen, ob es Konsequenzen für die 12 Teams geben könnte, was ich absolut verständlich fände, weil die haben eine Mordsdrohkulisse aufgebaut und die jetzt einfach so sich rausstehlen zu lassen. Also ich würde mich da auch mit schwer tun. Ich würde da auch intensiv drüber nachdenken, wie da was an denen hängen bleiben kann und dass sie auch merken, ey, so eine Idee kommt ja nicht auf die Idee, das jetzt ruhen zu lassen und die gleiche Scheiße in 3 Jahren nochmal zu versuchen. Eigentlich musst du denen schon mal schön eine vor den Latz knallen für das, was sie da, oder nicht nur eigentlich, du musst ihnen da, das müssen sie spüren, dass sie da mächtig Scheiße gebaut haben. Vor allem die, die jetzt noch, immer noch dran, Perez hat ja gesagt, das ist alles nur auf Standby. Also vorerst ist das Thema mal erledigt. Leider nur vorerst. Was wollte ich noch sagen? Zur Champions League Reform noch mal kurz. Ich kann schwer mit diesen 36 Teams leben. Ich finde 32 reichen. Ich kann sogar ganz gut leben mit diesem Ligensystem. Die ersten 8 durch, die dahinter spielen Playoffs, die hinten sind raus, weil es eigentlich garantiert, dass du sehr lange Spannung hast. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du ein Spiel hast, was wir häufig am 5. und spätestens 6. Spieltag der jetzigen Champions League Form haben, wo du sagst, ja gut, die beiden spielen noch Platz 1 und 2 aus, aber mein Gott, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du 2 Teams hast, die entweder beide schon sicher durch oder beide abgeschlagen, die noch keine Bewegung mehr innerhalb dieses Tabellenkosmos machen können, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn, jetzt kommt nochmal ein großes Aber, man sagen würde, wir bleiben aber selbstverständlich bei 6 Gruppenspielen und weiten das nicht auf 10 aus, weil wenn du 10 hast, wird das natürlich irgendwann wieder langweilig und es wird passieren. Ganz abgesehen davon, dass es eine viel zu große Belastung für die Spieler ist, die jetzt schon zu viele Spiele in den Knochen immer haben. Mhm. So, das nochmal ganz kurz. Zu den Konsequenzen. Was würdest du denn machen?
Darf ich denn jetzt dazu auch erst noch was sagen?
Entschuldigung, oder? Ja, darfst du. Ja.
Ich bin da total zwiegespalten. Also Punkt 1, die Art und Weise, wie das vorgetragen wurde, es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass das wirklich so dilettantisch abgelaufen ist, wie es ja unterm Strich erscheint. Ich habe sogar zwischendurch mal überlegt, ob das abgesprochen war, um eine größere Zustimmung zur Champions League Reform zu bekommen. Das ist ins Reich der Fabel zu verweisen. Dazu sind zu harte Töne gefallen und dazu wird's, kommst du ja gleich noch drauf, wahrscheinlich auch zu sehr Konsequenzen geben. Jetzt müssen wir dann anfangen, ein bisschen zu differenzieren, Schmizo. Aus unserer Sicht und aus der Sicht vieler Fußballromantiker, und Achtung, jetzt gehörst du übrigens mal in den Bereich der verträumten Älteren. Da würde ich sagen, in dem Moment, wo im ersten Schritt das Entscheidende, was den Sport zu so etwas Großem werden lässt, wegfällt, das ist der sportliche Wettbewerb. Man sagt ja nicht umsonst immer, dass so richtig Spaß macht das nur, wenn es auch um was geht. Mhm. Da sagen wir ja im ersten Schritt, es ist schon der Wettbewerb, das hat dich ja auch letzte Woche so extrem geärgert, weil du gesagt hast, es gibt keine Form des sportlichen Wettbewerbs für diese Super League, sondern wenn du dabei bist, bist du dabei. Da bin ich übrigens bei dir. Jetzt gehen wir aber mal weiter. Jetzt sind wir eben, jetzt kommen wir zu dem, wo der Fußball übrigens krank, wenn nicht vielleicht schon kaputt ist. Am Ende wird irgendwann leider sich durchsetzen, und da können wir uns vormachen, was wir wollen, da bin ich Fatalist. Am Ende wird sich irgendwann durchsetzen, dass gesagt wird, aber Moment, da sind Milliarden von Menschen im asiatischen und amerikanischen Markt, Südamerika, Nordamerika, Mittelamerika, wo auch immer. Für die ist das immer noch das Allergeilste der Welt, wenn die besten Fußballer der Welt in den besten und größten Clubs der Welt gegeneinander einen Champion irgendeiner Form ausspielen. Das wird passieren, Schmiese. Und am Ende ist es denen da hinten, sage ich jetzt mal, ne? Denen ist das scheißegal, ob hier Leute sagen, das gucke ich mir doch an oder nicht. Das ist ein Popsmarkt hier. Der deutsche Markt, guck dir das doch an. Was haben wir denn für einen Streaming- oder Pay-TV-Markt? Das ist doch überschaubar. So, aber da ist das etwas, das sind Zirkuspferde. So, und das finde ich schlimm, dass dieser Zirkus sich wahrscheinlich am Ende, wie lange das jetzt dauert, weiß ich nicht, durchsetzen wird. Das ist ein Punkt, und vielleicht, das ist echt schwierig, finde ich. Vielleicht müssen wir uns auch damit abfinden, dass das für das Business Fußball wichtiger ist als der Gedanke, ob wir hier in Deutschland sagen, boah, die 90 Minuten jetzt nächsten Mittwoch wieder Real Madrid gegen Juventus Turin, geil. Das ist nicht mehr entscheidend. So, nur mal für den Hinterkopf. Das heißt ja nicht wichtig, bevor wieder viel Post unter dem Papierflieger oben rechts kommt. Das ist nicht das, was ich mir wünsche und was ich gut finde. Ich glaube aber, dass es in die Richtung gehen wird. Ich kann mir das tatsächlich nicht anders vorstellen. Jetzt zum Thema, ich muss jetzt auch mal ein bisschen ausholen.
Moment, aber ja. da muss ich schon einmal einhaken, weil du hast völlig recht, dass monetär dieser Markt extrem wichtig wird. Allein wegen der, ne, wir reden über eine Milliarde Chinesen. Das ist einfach mal das Doppelte an potenziellen Fußballinteressen, was die ganze Europäische Union dir bieten kann. Nur, ich glaube, das ist wirklich meine feste Überzeugung, dass der Fußball so wie er ist, was ihn so schön macht, dann doch mehr ist als die besten Kicker, die da rumlaufen, sondern da gehört eine Atmosphäre in einem Stadion, da gehört Fankultur dazu, und ich bin mir hundertprozentig sicher, ganz ehrlich, was beömmeln wir uns über Tailgating oder verrückte Bills-Fans, die sich durch Tische schmeißen in den USA und so, um dir so den letzten Kick an Faszination zu geben. Ich bin der festen Überzeugung, das ist das, was dich am Ende von anderen Sportarten separiert, dass du Fans in einem überkrassen Maße einfach mitnimmst und da Emotionen erzeugst, die du dann auch übers TV in 1000 Kilometer Entfernung schicken kannst. Wenn das wegbricht, also ich kann mir das nicht vorstellen. Da müsste man sich jetzt mal die Einschaltquoten anschauen. Wie waren die so vor Corona, und was haben leere Stadien mit Einschaltquoten in Asien zum Beispiel bei der Fußball Champions League gemacht? Ich bin mir sicher, dass das über Jahre, wenn die emotional diesen Sport tragen in Europa, wenn die irgendwann eine Abkehr davon finden, dann wirst du rein sportlich, wirst du alle anderen dann auch nicht mehr
super
so abholen.
Gut, super guter Punkt, Schmizo. Bei mir hättest du den Punkt sofort. Bin ich zu 1000% bei dir, und du hast gleichzeitig etwas angesprochen, was mir große Hoffnung gibt. Aber ich glaube, es hilft nichts. Aber die Hoffnung gibt's mir. Du hast natürlich recht. Welchen Menschen in Malaysia, in Indonesien, Sri Lanka, La Paz soll Liverpool faszinieren? Einfach weil es Liverpool ist, die Arbeiterstadt. Mhm. Liverpool fasziniert, weil dieser Club den Ruf hat. Das ist doch der Verein, wo das ganze Stadion zusammen singt, You Never Walk Alone. Das ist dieser Club, wo diese Zuschauer dafür sorgen können, dass die dem Messi und seinem Barcelona doch noch den Finaleinzug wegnehmen, weil sie ein 3-0, ein 0-3 auswärts wettmachen. Das ist meine einzige Hoffnung. Ich weiß nur nicht, weil nur deshalb, das ist genau das, was du ansprichst, nur deshalb gibt es diese Faszination, Fußball, Faszination, Sport übrigens generell. Das sind diese exorbitanten Momente, die etwas Besonderes rausmachen. Ich weiß eben nur nicht, ob das wirklich der entscheidende Aspekt ist bei dem, wie heute, jetzt kommen wir zum Punkt, wie heute Fußball konsumiert wird. Ich fürchte tatsächlich, dass ganz vielen Leuten diese 90 Minuten scheißegal sind und sie feiern die Highlight Reels, wo in 5 Minuten 2 geile Tore von Messi, singende Zuschauer und ein auf einem Bein hüpfender Hund, der als Flitzer auf den Platz kommt, reicht. Das ist meine Befürchtung. Und jetzt kommen wir zum Ansatz, der diesen Podcast überschreitet. Wir sind wieder bei gesellschaftlichen Themen, ob wir nicht irgendwie hinbekommen sollten, wenn wir Menschen haben wollen, die sich wirklich für das passieren, was da auf dem Fußballplatz abgeht und was da für eine Kultur entstanden ist, müssen wir sie nicht dann mit dieser Geschichte wieder in Verbindung bringen? Weg immer nur vom PC und vom Handy, rein ins Stadion, rein auf den Platz, rein auf die Wiese im englischen Garten und kicken? Oder ist es nur noch, in dieses scheiß Handy zu gucken, zu sagen, der Trick von Messi war aber kacke, du Versager, du Hurensohn, du kannst ja nix. Das ist unsere Welt. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen.
Gut, also zum Glück ist das nicht unsere ganze Welt. Aber
nein, aber Schmied, so in die Richtung recht, geht es.
Welt, ja, ja, dass es viel zu sehr dahin geht. Aber da bin ich übrigens völlig, völlig bei dir. Warum habe ich in jungen Jahren eher Kobe Bryant zugeguckt als, keine Ahnung, ich sage es mal Tom Brady? Weil ich dann in den Garten gehen konnte und versuchen konnte, das, was der da angestellt hat, an meinem Korb im Garten nachzumachen. So, und da bin ich voll bei dir. Die härteste Bindung, das ist ja auch kein Wunder, ne? Die allermeisten Menschen spielen Fußball und allein deswegen hat dieser Sport so einen Zulauf. In den USA ist es genau das Gleiche mit anderen Sportarten so, ne? Da bin ich komplett bei dir.
Ich gebe dir noch ein Beispiel, Schmizo. Ich gebe dir noch ein Beispiel, weil mich das so unglaublich auffühlt. Weil wie gesagt, ich denke da so viel drüber nach. Was passiert denn mit dem Sport und wie bringen wir ihn den Leuten näher? Und da ist ja unser Job, ist ja ein Teil des Business, das dann am Ende zu übertragen. Aber weißt du, ich nehme noch ein Beispiel. Entschuldige, liebe Lauscher, wenn schreibt dem Schmizo, dass ihr das doof findet, wenn ich alte Dönekes erzähle. 1980, das Wunder von Lake Placid. Die amerikanischen College-Eishockeyspieler schlagen die übermächtigen Russen. Sowjetunion. So. Das hast du gesehen, das hast du live gesehen und wenn du Glück hattest, wurde es in der Woche drauf, das musst du dir alles mal auch vom zeitlichen Ablauf vorstellen. Vielleicht wurde in der Woche drauf in der ZDF-Sportreportage nochmal ein 8-minütiger Beitrag über dieses Wunder von Lake Placid gezeigt. Ansonsten hattest du keine Chance, damit in Verbindung zu kommen. Was hast du gemacht, wenn du einigermaßen sportinteressiert warst, sowas geil fandest? Ich kann es dir sagen, was wir damals gemacht haben. Jugendliche würden sich heute an den Kopf packen. Wir haben uns die Rollerskates, sowas gab es damals noch. Heute sind das Inlineskater, aber es gibt, glaube ich, immer noch Rollerskates, ne? Mit 4 Rollen pro Schuh.
Ich glaube, das gibt's.
Wir haben uns also Rollerskates untergeschnallt, den Spazierstock vom Opa genommen, einen Tennisball, 2 Tore gebaut und haben das Eishockeyfinale mit 8 Leuten 4-4 nachgespielt. Mit dem Krückstock von Opa.
Oh Gott. So. Und Opa durfte dann die nächste.
Opa hatte noch einen über. Oma hatte uns den zugesteckt. Hier, den braucht er nicht mehr. Merkt er gar nicht. Hat er doch gemerkt, gab's einen hinter die Löffel. Das sollte man heute nicht mehr tun. Da sind wir weiter. So, pass auf. Du weißt, was ich damit sagen will. Ja. Heute, wenn du mitreden, gut, du kannst auch nicht mitreden, wenn du auf Rollerskates selbst mal ein Tor geschossen hast, aber das war die Auswirkung. Heute ist die Auswirkung, das ist doch so. Ich will doch nur sagen, ich will doch nicht die Welt verändern, kann ich auch nicht. Aber heute gucken die Leute sich irgendein geiles Sportereignis im Zusammenschnitt an, dann ist ihr Superstar in dem Spiel schlecht gewesen. Und was passiert? Sie beschäftigen sich null mit diesem. Also nicht alle natürlich, nicht falsch verstehen, nicht immer alle über einen Kamm stehen, aber ganz viele, ich erlebe das ja. So, was passiert? Aha, ja, okay, die haben eine Sensation geschafft. Ja, weil mein Superstar, der hat versagt. Das schreibe ich da jetzt mal drunter. Diese Pflaume für 50 Millionen kriegt der im Jahr, so ein Versager, der soll mal hier bei uns gucken, wie wir leben müssen. Arschloch. Das ist übrigens das, wie es heute ganz oft passiert. Verstehst du, was ich meine? Und das ist alles jetzt.
Das habe ich ehrlich so noch nicht wahrgenommen, aber.
Das hast du noch nicht wahrgenommen. Was glaubst du denn, warum die Premier League ein ganzes Wochenende sich aus Social Media verabschiedet? Was glaubst du, warum sie das tun? Weil das, was ich gerade geschildert habe, nie passiert.
Ach so, ja, ja, da.
Ich will es dir nur mal sagen.
Persönlich, ja, ja, da hast du recht. Diese Nachrichten, das ist ja unsäglich. So. Und, ja, ja.
So, und das,
zum Glück starten die da jetzt mal was dagegen.
Und das ist heute werden Hashtags erfunden. Heute werden Hashtags erfunden, damit Empörio Alemanni auch richtig schön auf alles draufkloppen kann. Und darüber vergessen sie, darüber, das übrigens, das sind nicht nur junge Leute, ne? Das ist aus allen Bereichen. Darüber vergessen die Menschen das wahre, echte Leben, das sie selbst erleben und gestalten können. Man kann übrigens auch mal was gestalten und nicht nur rumrotzen, weil es gerade im Zeitgeist ist. Man kann versuchen, wenn einem etwas stinkt, auch mal im Kleinen etwas zu verändern. Man kann übrigens nicht immer nur auf die anderen zeigen, die nichts Gutes tun, sondern kann auch vielleicht selbst mal damit anfangen. Das meine ich. So, und jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Jetzt sind
wir aber weit weggekommen.
Ich bitte um Entschuldigung.
Sogar sagen, weit.
Ja, so, was auch jetzt noch zur Champions League-Reform. Ja. Dazu noch eins, damit das hier nicht ausartet. War ja spannend, was Ilkay Gündoğan gesagt hat. An uns Spieler denkt dabei keiner. Jetzt 225 statt 125 Spiele und Belastung ist jetzt schon groß genug. Da hat tatsächlich Michael Zorc eine gute Replik gegeben, was er ja gar nicht auf Gündoğan im Speziellen gesagt hat.
Ja.
Sie sollen nur Mino Raiola und Co. auch Bescheid geben, dass sie in Zukunft weniger Geld verdienen und die Spieler auch. Weil übrigens, wenn die den Hals nicht vollkriegen mit Gehältern, dann müssen übrigens die Vereine und Verbände immer sehen, Kohle, Kohle, Kohle holen, denn wir müssen zahlen.
Hast du recht. Ich fand das auch einen sehr guten Punkt. Ich fand die Replik aber auch ein bisschen kurz gegriffen, ne? Weil das Ding ist, wir reden ja immer über, also wenn der Gündoğan jetzt als einer sagt, gut, ey, für mich ist das wirklich okay. Ich mache den nächsten Vertrag, ich jetzt einfach mal in die Tonne gesprochen, mache ich für 66% meines jetzigen. So, trotzdem muss der dann ja diese neue Champions League spielen, wenn sie kommt. Der wird ja kaum sagen, klar. Gut, wenn er Glück hat, unterschreibt er bei Guardiola und sagt, ey Pep, du weißt, bitte guck auf meine Minuten und lass mich mal raus, weil du weißt, ich habe mir das damals gewünscht und deswegen den Vertrag unterschrieben. Im Zweifel ist Pep bis dahin oder mit wem auch immer den Vertrag unterschreibt weg und kommt ein neuer und dann sagt der Gündoğan, ey, wir hatten doch damals, so funktioniert das ja real nicht. Mhm. Du musst das alles in größere Formen gießen und ich bin voll, ich bin komplett bei dir, die Spieler. Das würde nicht gehen, nur zu rufen, ist alles zu viel und finden wir nicht gut. Und ach so, ja, aber unsere Kohle soll schon steigen. Nee, das funktioniert nicht. Der Punkt bei Zorc war natürlich absolut korrekt und richtig.
Ja, und Fakt und ist auch, gemacht. Fakt ist auch, du hast schon angesprochen, natürlich wird auch mit der Champions-League-Reform auch da werden wir, da gibt's natürlich eine sportliche Qualifikation, aber aufgrund der Modi, das ist ja übrigens in Deutschland dann auch ganz krass, zum Beispiel mit der Verteilung der nationalen TV-Gelder, die ist schon deutlich höher bei den in den letzten Jahren immer besser Platzierten. Natürlich werden diese in den letzten Jahren immer besser Platzierten auch regelmäßig am internationalen Wettbewerb, sprich der Champions League teilnehmen, da werden sie wieder ganz viel Geld machen und natürlich wird auch mit dieser Reform der Champions League das noch krasser werden und wir werden noch mehr sehen, dass wenn es gut läuft, 3 bis 4 Mannschaften, allerdings in anderen Ligen ist das schon nahezu so, immer die gleichen 3, 4 um den Titel spielen. Und ich glaube, das ist das, was Fußballromantiker einfach vermissen. Dass, es ist ja noch nicht Jahrtausende her, dass Werder Bremen die Bayern ärgern konnte, dass der VfB Stuttgart deutscher Meister war, dass der VfL Wolfsburg deutscher Meister war. Das hat es ja alles mal gegeben, auch in den 2000er Jahren. Und ich glaube, dass man das vermisst. Und das wird durch die Champions League Reform, da kannst du dir ganz sicher sein, Schmizo, es wird verschwinden. Es wird verschwinden. So.
Und deswegen, da kriegen wir, glaube ich, ganz gut den Bogen dann nochmal zu den Konsequenzen. Ich sag dir mal meinen Vorschlag, du kannst dann sagen, was du machen würdest. Ich glaube, also auszuschließen wäre ja auch möglich, bin ich mir sicher, weil die ein Geschäftsgebaren an den Tag gelegt haben, die Clubs, was der UEFA schadet. Deswegen denke ich, da würde man rechtlichen Weg finden. Bin ich aber kein Fan davon. Ich würde es so, also warum haben die diese Super League gemacht, ist ja völlig klar. Perez will den Fußball retten, das heißt, er will die Geldbeutel der Großen retten. So, und da sollte man sie treffen. Man sollte ihnen sagen, ihr könnt gerne mitspielen, aber ist ja alles nachvollziehbar, wie viel Kohle. Alles, was ihr erspielt und von mir aus auch die nächsten 3 Jahre und nicht nur das nächste, ihr kriegt nur die Hälfte. Der Rest wandert in einen Solidartopf und dahin. Das kann man sich dann überlegen, wohin man das ausschüttet. Natürlich nicht an die anderen Großen, sondern an die, die nicht normal da groß mitverdienen. So, oder von mir aus gerne in Jugendprojekte oder was weiß ich. So würde ich das machen. Nicht eine einmalige Geldstrafe, sondern sie von dem permanenten
unfassbar großen Geldfluss abschneiden und sagen, ey, ihr wolltet euer eigenes Ding machen, um die Kohle nur noch zu euch zu schaufeln. Ihr könnt gerne weiter mitspielen und ihr kriegt auch noch ein bisschen was von der Kohle. Euer sportlicher Einsatz soll ja gewürdigt werden. Aber ihr kriegt nur noch die Hälfte. Das ist die Strafe dafür und die Hälfte eurer Kohle, die ihr sonst kriegen würdet, geht woanders hin.
Guter Ansatz, erstmal so, naiv gesprochen, kann ich mir nicht vorstellen, weil übrigens auch mit diesem Theater, was wir da in der vergangenen Woche erlebt haben, hat sich die Macht der Großclubs im europäischen Fußball übrigens nicht verabschiedet. Und da
Moment, aber das Interessante ist, so wie das Machtgefüge ist schon gerade so, dass die zwei großen Gewinner in Sachen Mitsprache, Votum in der ECA, also dieser Clubvereinigung, die großen Gewinner sind Bayern und PSG, weil sie als die zwei ganz Großen, die es sicher hätten machen können, nicht mitgemacht haben. Und da, so wie ich das gelesen habe, ich kenne natürlich da auch nicht die Stimmverhältnisse und schieß mich tot, aber Bayern, PSG plus der Mittelstand, so nenne ich ihn jetzt mal, der Clubs, die, also gerade haben die die Macht, weil die anderen, denen traut man erstmal nicht über den Weg.
Ja, die haben die Macht von Gottes Segen, Ceferin und Co. Nochmal, ich warne da dermaßen vor, also nochmal, bitte absehen von der Heiligsprechung von Watzke, Rummenigge, PSG, Ceferin, bitte nicht den Fehler machen, die heilig zu sprechen. Ich fürchte, die Realität wird relativ zeitnah aufzeigen, dass vielleicht doch nicht alles so war, wie es im Moment noch scheinen mag. Das ist einfach mein Gefühl und ein Erfahrungswert. Gut, dass sie, gilt jetzt für Rummenigge, Watzke, PSG, dass sie nicht mitgemacht haben. Ich glaube einfach, dass sie sich relativ schnell klar waren, das wird nicht funktionieren. Und damit stehen sie natürlich jetzt gut da. Aber egal, was die Triebfeder war, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Aber bitte, bitte, bitte nicht den Fehler machen, da zu sehr zu denken, so, das jetzt geht's in die richtige Richtung. Jetzt bin ich guter Dinge. Nein, 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 das wird nicht passieren. Glaub mir, nicht passieren.
So meinte ich das auch gar nicht. Ich meinte jetzt wirklich nur pur auf, es ist jetzt nicht so, dass gerade, wenn die zusammenkommen, die Stimmung so ist, dass, ach ja, lass doch erstmal zuhören, was Real, Barca und Juve so vorhaben. Da hängen wir uns dann dran, wie wir es immer gemacht
haben. Pass auf, es ist wirklich, wie sagt man, Porzellan zerschlagen worden. Das ist sicher. Es gibt aber auch, weißt du, klar, wir sind ja in Deutschland, wir betreiben in Deutschland einen Podcast, wir sind in Deutschland Sportreporter. Klar, wir kriegen hier alles mit. Ich habe gestern Miguel Gutierrez gehört, der in Spanier, der logischerweise in Spanien lebt, der hat mal so ein paar andere Dinge aufgezählt, hat mal so ein bisschen erzählt, wie so die Stimmungslage in Spanien ist. Und in Spanien haben natürlich auch viele gesagt, sag mal, ist der Perez noch ganz dicht? Aber ganz viele haben, so hat Miguel erzählt, haben auch gesagt, was regen die sich da in Deutschland eigentlich so auf? Natürlich wollen wir und andere Leute die besten Fußballer, die besten Clubs, die großen Clubs sehen, die untereinander spielen. Wo ist eigentlich das Problem? Natürlich gehen wir ins Stadion, wenn unsere Mannschaft, Real oder Barcelona oder Atletico, gegen Manchester United spielt oder gegen Liverpool spielt. Also, weißt du, es gibt schon nicht nur in Asien, wo ich da vorhin so blöd gesagt habe, die da drüben oder so, und Amerika, nicht nur da gibt's Menschen, die das anders sehen. Und weißt du, das ist immer das, wo ich sage, da muss man auch mal drauf gucken. Es gibt Menschen, die sagen, hey, natürlich schaue ich mir das an, weil da spielen ja die, das sind ja die wirklich Besten. Warum soll ich denn das andere? Da sind die Besten. Und in diese Richtung gehen wir. Nochmal, mein Ding, ich bin sofort bei dir, Schmizo, ich will das nicht und ich will was anderes, weil ich will ja diesen Wettbewerbscharakter, und da muss auch mal ein Kleiner rein und mitspielen. Das geht, alles geht nicht. Ein Tod musste sterben. Und ich bin, nochmal, ich bin sehr gespannt, wo das wirklich hingeht. Und diese ganzen Drohgebärden, da haben wir ja auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen, darf Messi noch bei einer WM spielen? Schmizo, wenn das passiert wäre, diese 12 Clubs Super League, ja sag mal, wer soll denn eine WM gucken, wenn die Spieler, die in diesen 12 Vereinen spielen, alle nicht an der WM teilnehmen? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Ceferin das hätte, hätte das rechtlich nicht durchdrücken können, zweitens ist er überhaupt nicht in seinem Interesse, oder Infantino.
Ja, sind
die besten Fußballer nicht dabei, da guckt das kein Schwein mehr.
Nee, aber da bin ich, ne, das glaube ich nicht, Buschi, weil ich glaube, noch krasser, dieser Effekt, den du eben beschrieben hast, natürlich gucke ich Real Madrid, egal gegen wen die spielen, und wenn der Gegner auch noch ein großer ist, umso besser, das Format ist mir doch völlig egal. Ich würde ja sagen, beim Nationalgefühl, wir gucken unsere Nationalmannschaft. Da ist das aber mal stärker ausgeprägt als bei allem anderen. Und da gehe ich schon, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das trotzdem funktioniert, dass das geguckt wird, auch wenn du sagst, Leute, ihr wisst, warum die nicht dabei sind, die haben sich selber für den anderen Weg entschieden.
Also nochmal, fände ich super und das wäre ja dann wirklich die Fußballrevolution gewesen. Das wäre geil gewesen. Plötzlich alle wieder, ey, und jetzt. Das wäre so eine Geschichte wie mit den College-Jungs der USA im Eishockey 1980.
Ja, so.
Schmizo. Und da glaube ich einfach, das ist über 40 Jahre her.
Ich glaube, die Menschen. Ich glaube das und ich will das auch.
Ja,
glauben.
Das ist was anderes. Da sind wir übrigens einer Meinung. Ich fände das auch.
Ich glaube das. Die Leute wollen eine WM sehen. Auch ohne den Messi.
Okay.
Natürlich viel lieber mit.
Du meinst, aber ohne Messi würde dann auch eine WM im November und Dezember in Katar funktionieren?
Das ist das Einzige, was dermaßen abzulehnen ist. Das wäre, oh Gott. Ja. Aber bevor wir uns... Ich würde gar nicht mehr das Sportliche... ich glaube, die Bayern werden trotz der Mainz-Leistung Meister und so weiter. Ich habe nur noch eins, was ja viele bewegt hat. Diese Frührente von Manuel Gräfe. Ich sehe es Woche für Woche in der Premier League, wo 50-jährige Schiedsrichter Top-Leistungen abliefern. Ich kann es einfach nicht verstehen. Und ich habe auch gelesen, da gibt es dann Leute, die sagen, oder junge Schiedsrichter, die sagen, ey, der so ungefähr ist ja auch was Monetäres, ne? Also die werden jetzt nicht so reich wie Fußballer, aber man kann ja trotzdem ganz gutes Geld zum Glück auch als Schiedsrichter in der Bundesliga verdienen, weil das ein unfassbar schwerer Job ist. Aber ich verstehe es nicht, Buschi. Wenn der Typ, die Sporttests, die sind sauhart für Schiedsrichter. Das hatten wir ja vor nicht allzu langer Zeit, dass da auch mal welche durchgerasselt sind oder ihn wegen Fitnessproblemen nicht machen können, wegen Verletzungen und so. Die sind echt hart. Wenn der den mit 47 noch besteht, ich kann das nicht verstehen, was dafür spricht, zu sagen, naja, der ist trotzdem raus. Also, dass man irgendwann in Rente geht, weil es auf die Gesundheit gehen kann mit 67 und so. Und gerade Leute, die im Bergbau und was weiß ich was früher geschuftet haben. Absolut sinnvoll. Aber das kann mir keiner erzählen, dass der Gräfe, wenn er die Fitnesstests... Ich verstehe es nicht. Was ist der Grund für diese Altersgrenze? Ich finde, ich bin da einfach kein Fan davon.
Bürokratie. Das hat mal irgendwann einer so beschlossen. Und das ist
ja, es
so,
gibt ja schon die Argumente, damit auch Junge nachkommen, ja, und aber so. Aber ganz ehrlich...
Die besten drei... oder fünf über 47, die, wie du gesagt hast, noch die physischen Anforderungen erfüllen. Übrigens,
so, wir pass auf,
stopp. Da können übrigens die Jungen auf lange Sicht viel mehr von profitieren, weil diese guten, erfahrenen Schiedsrichter zum einen für Standing der Schiedsrichter bei den Spielern, bei den Fans des Fußballs generell wichtig sind und sie können einfach auch immer mal, wenn sie denen nicht verbohrt sind und glauben, mit 31 wissen sie eh schon alles besser oder mit 35 oder mit 37, können sie einfach mal ein bisschen hingucken, was die Jungs machen. Und das Krasse ist ja bei einem wie Gräfe, das ist ja wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Ich glaube, da sind sich ja tatsächlich alle einig. Ich meine, du hörst ja von allen Trainern, Spielern, ich glaube auch den meisten Kollegen, außer denen vielleicht, die sagen, da nehmen wir aber 5 Spiele in der Saison weg. Die sagen ja alle, ey Leute, bitte lasst den weiterpfeifen. Da bin ich hundertprozentig bei dir, das kann ich nicht verstehen. Natürlich müsste der weitermachen dürfen. Will er ja oder würde er auch wollen wohl. Ich finde, aber das stellen wir uns sowieso wieder zu einfach vor. Ich würde jetzt sagen, einfach kurz eine Sitzung einberufen beim DFB, innerhalb von 15 Minuten feststellen, dass diese Altersbegrenzung, dieses Dogma Unsinn ist. Herr Gräfe, bitte nächstes Jahr pfeifen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, wie ich das so einschätze.
Nee, also wenn, dann riecht's eher nach so einer Lex Gräfe, wie schon geschrieben wurde. Aber ja,
das wäre wiederum auch nicht richtig. Das dann, weißt du, das wäre wieder so typisch deutsch. Nee, genau. Das machen wir jetzt einmal mit dem Griff, aber nie wieder.
Genau, das fände ich auch Quatsch. Einfach, ja. Das Ding braucht's einfach nicht. Und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, es wird auch zu keinem ausufernden Problem. Weil irgendwann mit 57 spätestens wird's dann mal schwierig, diese Leistungstests noch zu schaffen. Und ist ja auch die Frage, wollen die eigentlich?
Aber man muss natürlich an dieser Stelle, Schmizo, schon sagen, dass ich erfahren habe von einer Petition von ja, die waren, glaube ich, im Schnitt zwischen 30 und 38 von Sportkommentatoren. Ich meine, dass dein Name auf der Liste auch gestanden hätte, die gefordert haben, als Sportkommentator Altersgrenze 50.
Kommt jetzt wieder,
ja. Und ja, dass dann aber Schluss sein müsste, weil diese Leute es A nicht mehr drauf hätten und B natürlich Jobs wegnehmen würden für die junge, aufstrebende, moderne Kommentatorenriege. Und das hat mich.
Wer es nicht mitbekommen hat, es ist eine plumpe Lüge. Es ist plumper Quatsch, wie Frank Buschmann sagen würde.
Du glaubst doch nicht, dass das jetzt einer glauben würde. Schreibt bitte Schmieso, wenn euch das nicht gefällt.
Du bist so ein Penner, ey. Flo Schmieso auf Twitter übrigens. Wie Buschis Account heißt, weiß ich nicht. Auf Instagram meint ihn natürlich. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter schreiben.
Am Ende dieses Podcasts gebe ich übrigens seine Handynummer bekannt. Dann könnt ihr ihm auch eine WhatsApp schreiben.
Untersteh dich. Egal. Ach, Buschi, ich glaube, wir sind schon wieder lange genug.
Nee. Also eins habe ich auf jeden Fall noch, was mich auch wieder extrem aufgewühlt hat, weil du weißt, dass mich das Thema umtreibt. Wir haben es schon angesprochen. Premier League hat gesagt, ein Wochenende kein Social Media, weil das ausufert. Ausgeufert ist es auch. Und das haben Gott sei Dank auch die Verantwortlichen der Bayern. Gott sei Dank auch Hansi Flick, der übrigens nicht der Schuldige daran ist, dass es passiert ist. Unfassbare, wenn man das glauben darf, und das tue ich, Anfeindungen in Richtung Hasan Salihamidžić und seiner Familie. Daraufhin hat sein Sohn das Wort ergriffen, hat deutlich gemacht, das geht so nicht. Hat sogar noch eingeschränkt, wenn in den Medien Geschichten stehen, die so gar nicht immer stimmen und es gegen Papa geht, der kann sich wehren, aber lasst meine Schwester und meine Mutter raus aus der Nummer. Und das kann ich nur, das kann ich nur. Ja, aber Schmieso, darum werde ich doch immer so emotional. Und natürlich meine ich nicht alle und im Zweifel unsere Lauscher sowieso nicht, weil ich davon ausgehe, dass die längst wissen, wie wir ticken und dass ich auch immer noch glaube, dass es eine große Mehrheit gibt, die vernünftig tickt. Aber es muss den Idioten Einhalt geboten werden. Ich möchte gar nicht wissen, was da im Einzelfall alles wieder geschrieben wurde in Richtung Bratzo Salihamidžić. Es natürlich, das, ich finde, das liegt in der Natur der Sache, haben sich viele auch öffentlich eher mal verständnisvoll für Hansi Flick geäußert und Salihamidžić kritisiert. Das ist übrigens was anderes, als wenn man schreibt, verpiss dich, du Hurensohn.
Ja. Auf einer fachlichen Ebene darf man das doch alles sagen. Ja. Und das hat doch mit dem Menschen, Salihamidžić, und schon gar nichts mit seiner Familie zu tun.
Und das ich finde übrigens, Schmieso, man darf auch nicht aufhören, das zu erwähnen und anzuprangern, weil sonst irgendwann glauben diese Menschen, das bleibt alles ohne Konsequenzen, das ist normal.
Ja, da bin ich bei dir.
Und da werde ich nicht aufhören zu kämpfen. Was nicht heißt, dass ich zurückkehren werde zu Facebook und Twitter. Da habe ich aufgegeben, weil es mir einfach nicht gut getan hat. Ja?
Ein Comeback gab es ja schon mal.
Ja, das war dieses, weil ich dachte, es wäre gut. Und dann haben die Leute mich hingerichtet und haben viel besser retourniert. Und ich war schnell wieder weg. Aber der Account, wie du gesehen hast, ist komplett gelöscht. Er ist komplett weg. Dann... Wie lang sind wir?
So, dass wir jetzt zum Ende kommen müssen. Okay. Es sei denn, du hast noch was. Ganz wichtig.
Ja, ich wollte das noch kurz erklären.
Ja, finde ich gut.
Was ich zum Anfang gesagt habe. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich weiß, dass manche Leute das immer interessiert, wenn wir hier unsere Couchstunde absolvieren. Mich haben ja auch schon ein paar gefragt, ob das eigentlich die persönliche Therapiestunde immer hier wäre, der Lauschangriff. Ich bin tatsächlich.
Aber das ist doch keine Frage.
Nein, aber man kommt ja tatsächlich zu dem Punkt, dass mit diesem Coaching, ich habe darüber nachgedacht, weil es die Anfragen immer wieder mal gibt. Ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile, ich habe ja vorhin erklärt, wie Sport konsumiert wird, danach richtet sich natürlich auch die Sportberichterstattung. Völlig unabhängig davon, ob ich das richtig oder gut finde, glaube ich, dass das für die Zukunft dieses Berufes, das hört sich jetzt echt lustig an, wenn ich das spreche, wäre es nicht gut oder für diese Leute, wenn ich da Menschen coache und ihnen sage, pass auf, du darfst mal gerade raus ehrlich laut sein. Du darfst auch mal ganz leise schweigsam sein. Du darfst ehrlich sein. Du darfst echt sein. Du darfst einfach Typ sein. Wenn du denn das Spiel verstehst, wenn du weißt, was Grundzüge des Sportjournalismus, der Sportberichterstattung sind, sei du selbst. Ich glaube, das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, keine Rumjammerei. Ich glaube, dass das nicht mehr, leider nicht mehr der richtige Weg ist. Und dann muss man,
nee, da
doch, hundertprozentig, guck dir das alles an.
Bin ich ganz anderer Meinung. Ja.
Die Lisa hat mir in dem Punkt sogar mal zugestimmt und hat gesagt, ja, es geht echt in eine andere Richtung.
Es kann sein, dass es in eine andere Richtung geht, aber umso mehr brauchst du ja dann, und das wünschen sich die Sender auch, die paar, die auf einer anderen Welle reiten. Das Problem, was ich viel mehr sehe in dem, ist, es ist schwierig bis unmöglich, dir nachzueifern.
Das soll man sowieso nicht tun, weil dann bist du eh am Arsch.
Ja, du machst jetzt wieder deine Witzchen, aber es ist so, dass da, das wird einfach für, das wird für die allermeisten, oder das wird für eigentlich jeden fast unmöglich zu sein, dieses Level, diese Verrücktheit, die du hast, dazu. Ich weiß nicht, ob das so wenn man das grundsätzlich in sich drin hat, dass man auch einen an der Waffel hat, was ich für mich zum Beispiel schon länger rausgefunden habe, so, dann ab und an mal so einen Hinweis von dir zu bekommen, in welche Bahnen das laufen sollte, kann man ja auch mal anders sehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt eins zu eins immer dass du bei jedem, was ich mache, sagst, ja, so ist genau richtig, sondern oft bin ich dir ja auch in manchen Richtungen falsch unterwegs, so, ne? Aber so dieses grundsätzlich in Bahnen lenken, ja. Nur grundsätzlich, wenn jetzt einer sagt, ich glaube, ich kann das grundsätzlich, wenn mir jetzt der Buschi noch 2, 3 Tipps gibt, dass ich noch mehr kommentieren kann wie der, dann wird das eine runde Sache.
Aber ich glaube tatsächlich, dass eine andere Art gefragt ist. Ich beobachte das ja tatsächlich auch, total interessiert. Und nochmal, ich habe mich verliebt in diesen Scheißsatz. Ich sage das ohne Groll. Wirklich, das weißt du ja auch. Ja, ich bin ja ein kerzengerader und glücklicher Mensch. Aber mich interessiert einfach etwas, was ich seit 25 Jahren auch beruflich ausübe. Und ich glaube, und nochmal, das ist ja auch legitim, verändert sich das. Okay, ich spreche jetzt auch schon immer von Klientel.
Aber Buschi, aber warum bist du dann immer noch da?
Weil ich FIFA kommentiere und die Kinder und Jugendlichen sich an mir abarbeiten können und an Wolf. Das ist natürlich so, weil ich das seit 300 Jahren gefühlt mache. Aber nochmal, es geht übrigens auch nicht um mich, Schmiso. Es geht darum, wir haben das jetzt nur angefangen, weil wir diese Diskussion am Wochenende hatten, würde es überhaupt Sinn machen zu coachen oder so. Sondern der Punkt ist, es geht einfach, und das ist auch wirklich okay, es geht in eine andere Richtung. Und das finde ich, mehr wollte ich ja, wir müssen das übrigens auch tatsächlich nicht hier im Lauschangriff zu Ende diskutieren. Weil ich jetzt gleich zur Mosel fahre.
Ja. Also bei mir ist nicht viel, deswegen mache ich es ganz schnell. Ich mache Samstag Liverpool, Manchester United. Das ist ein Spiel, was
muss Liverpool gewinnen
und für sich spricht. Genau, also wenn sie jetzt noch Champions League ist, genau wie du sagst, United hat's. Ich sehe die aber deutlich stärker als Liverpool gerade. Das wird sau schwer, aber das ist ein Spiel, was so groß ist und für sich selber steht, dass ich mich darauf sehr freue. Das ist mein einziger Programmpunkt am Sonntag dieser Woche.
Ist aber wenig.
Mir reicht das für den Moment.
Ich habe gar nichts.
Und was machst du an der Mosel?
Ich fahre jetzt an die Mosel, weil ich für eine TV-Sendung eine Woche lang jetzt, ich darf es nicht sagen, jetzt bohr nicht, aber das wird ganz lustig, ist seit langer, langer Zeit mal wieder was, wo ich als Teilnehmer dabei bin, also nicht als Moderator oder Kommentator, sondern als Teilnehmer. Und da mache ich mit, da bin ich am Start und bin dafür jetzt 5 Tage in Bernkastel-Kues an der Mosel. Und
ich nehme mal an, dass das so klein ist, dass jeder, den es wirklich brennend interessiert, was du da machst, kann dann einfach vorbeifahren und sich's angucken.
Ja, du, Ausgangssperre. Ich komme immer, man hat mir vertraglich
aber zugesichert. Aber das ist jetzt nicht dieses Ninja Warrior.
Nein, dieses Ninja Warrior ist ja schon längst im Kasten. Das läuft ja schon, Schmiso.
Hat mir wieder gut gefallen gestern. Ich habe gestern Abend wieder geguckt.
Hast du den Rap von Köppen gehört? Diesen Rap, wo ich nur immer, ja.
Shit, nein, das habe ich nicht mitbekommen.
Ich musste mal gucken, ob du es im Netz irgendwo findest. Er hat wieder rumgerappt. Ich habe den Refrain gemacht, der bestand aus, ja. Und das 20 Mal.
Stimmen mir die meisten zu, er ist einer der größten Künstler unserer Zeit.
Und ansonsten, Sport habe ich dadurch logischerweise nicht, weil ich erst nächsten Samstag zurück nach Hause komme und dann die dann die, nee, das können wir. Ja, wobei jetzt, da ich ja, sag mal, ist das eigentlich theoretisch wirklich denkbar? Das meine ich ganz ernst. Leute, schreibt mal, entweder an Schmiso oder an mich, eine Sonderfolge, Lauschangriff am ganz normalen Aufnahmetag montags und Schmiso macht die mit Rolf Kalb. Wenn nämlich jetzt dieses Ding hier heute, wo wir 15 Minuten Snooker gemacht haben, richtig gut funktioniert und gut angekommen ist, schreibt uns das und ich würde einmal kurz, obwohl kriege ich dann auch kein Geld für die Folge.
Da kriegst du kein Geld, das muss ich dann an Rolf Kalb weiter überweisen. Nein, jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Es reicht doch, wenn ich hier ein bisschen durch die Snookerwelt
Moment, damit habe ich ja angefangen. Mit extremem Fachwissen, das ja, ich das mir stimmt. in einem Riesenartikel der Süddeutschen Zeitung heute angelesen habe.
Ach, hatten die, siehst du, zu die dem bin ich noch gar nicht gekommen. Warte. Muss ich gleich mal gucken. Werde ich mir jetzt gleich, wenn wir fertig sind, aber durchlesen. Bin ich gespannt.
Die Götter haben das Richtige getan. Ronnie O'Sullivan scheitert bei der Snooker-WM im Achtelfinale, überrascht aber mit Sanftmut. So bin ich drauf gekommen. Und als ich das Gesicht von Ronnie O'Sullivan gesehen habe, habe ich an dich gedacht und habe gesagt, so, das liest du dir mal komplett durch, garnierst das mit ein bisschen gesundem Halbwissen und beeindruckst damit die Lauscher. Das, sehr was gut. du jede Folge mit allen anderen Sportarten machst.
Das ist frech. Was machst du? Ach.
Oh, sie muss mixen. Sie macht wieder Marzipan gut. Und was für Nudeln, was für Dinger?
Oh, Marzipan.
Marzipan und Schaumrollen, weil meine Schwiegermutter hat morgen Geburtstag.
Oh, ja Mensch, dann alles Liebe und Gute, wenn du sie siehst.
Würdest du denn?
Ich habe sie ja auch kennenlernen dürfen.
Ja, würdest du denn jetzt folgenden Titel ist klar, Super League. Ansonsten würdest du bitte den Rest machen. Ich setze mich jetzt wirklich ins Auto. Das sind 520 Kilometer.
Fahr vorsichtig. Ich möchte nicht wieder hören, dass du mit 306 km/h gefahren bist.
Nein, das ist ganz gemütlich.
Du bist nicht Adi Hütter.
Ja. Für alle Inquisiteure, die es bei Instagram hin und wieder auch gibt. Donnerstag hatte ich einen PCR-Test. Da weiß ich natürlich schon, dass der negativ war. Heute Morgen war ich erneut zum PCR-Test. Und während der Produktion, ich glaube am kommenden Donnerstag, gibt es noch einen PCR-Test. Lang lebe der Test. Also ich bin da natürlich am Start. Irrsinn betreibe ich nach wie vor nicht. Außer in den 2 Stunden,
in diesem
die ich
Podcast.
Hier mit dem Strubbelkopf aufnehme.
Macht's gut, liebe Lauscher.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast Heute wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, Heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.